2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die Frage.
Moin, es ist Mittwoch, der 10. Dezember 2014, 19.10 Uhr und wir sitzen im Konferenzraum der Fanräume im Bauch der Gegengerade des Millerntor und wir freuen uns auf die 16. Ausgabe des Millerntor. Mein Name ist Mike, zu Gast haben wir heute Sebastian Schachten, stolzer Verfechter schwarzer Fußballschuhe, reden wir dann wahrscheinlich in der zweiten Hälfte nochmal ausführlicher drüber. Und heute in unserer, wie immer, auf exakt 90 Minuten getimten Familiensendung wird es so sein, dass wir uns zunächst einmal über die Spiele in Leipzig, Lautern und Bochum austauschen und dann eben in der zweiten Hälfte natürlich über unseren Gast reden. Ich fange mal mit der Vorstellung der Gäste an, damit ihr die Chance habt, auch euch an die Stimmen zu gewöhnen. Zu meiner Linken, Christoph.
Abend. Ja, guten Abend, hallo.
Was ist das heute für, das ist kein Fuck You Freudenhaus T-Shirt.
Nee, genau. Ich weiß ja, dass das tatsächlich, ich hauptsächlich hier bin, um eigentlich jedes Mal ein anderes T-Shirt anzuhaben. Und wenn ich dann zweimal nacheinander das gleiche anhabe, fällt das natürlich auf. Das ist mir schon auch aufgefallen. Unser Chefredakteur hier ist auch sehr modebewusst, sodass ich also doch gerne nochmal einen Klassiker aus der 1910 Kollektion auftragen wollte. Außerdem finde ich, das passt jetzt wieder ganz gut. Also für mich war, natürlich hat man dann als Auswärtsblock in Bochum nicht ganz so viel Raw, wie man ihn am Millerntor haben kann, aber gefühlt hatte das Spiel seinen eigenen Raw und zwar immer wieder und wiederholt.
Ja, also formschönes rotes Raw-T-Shirt garniert mit schwarzer Kapuzenjacke mit, was ist das? Ist das Fanräume? Nee.
Das ist das 1910-Herz. Diese wunderbaren Herz-Hoodies gibt's übrigens auch bei uns zu kaufen. Jeder, der einen kauft, fördert das Museum und die gibt es in dem braunen 1910 e.V. Container auf dem Südkurven-Vorplatz, Harald-Stender-Platz, auch vor dem Spiel.
Brauchen wir eigentlich einen Werbejingle für die kommenden Sendung?
Das sollten wir unbedingt machen. Ich finde, wir sollten eigentlich einen Mode, also irgendwie einen Shop bräuchten wir ganz dringend.
Mit Jogginghosen?
Mit Jogginghosen.
Ja. Millerntor-Jogginghosen.
Das stimmt, das wäre jetzt echt gut. Du könntest behaupten, jetzt schon eine anzuhaben.
Stimmt aber gar nicht.
Eigentlich sitzt du hier immer wieder, wie üblich, eben in deinen Bermuda-Shorts.
Gut, bevor jetzt alle abschalten, machen wir kurz weiter. Christoph gegenüber sitzt Sebastian, zuständig für die Technik. Na, Bent.
Moin. Ja.
Über dein T-Shirt rede ich nicht. Ich weiß nicht, was das ist.
Ja, wir hatten es ja letztes Mal von meinem Hemd, von daher ist jetzt Batman? Hallo? Batman?
Aber was ist das da drüber? N.A. so?
Na. Ah, ich dachte tatsächlich irgendwie Natrium.
Ja. Ja, es ist kompliziert.
Lassen wir das.
Genau.
So, und last but not least, Sebastian Schachten. Moin, Sebastian.
Hi. Ich habe eine Jacke vom Sponsor an, dachte ich.
Sehr gut. Ja,
kommt heute, wenn wir schon mal im Thema sind. Da hat mir da auch nichts vorgeworfen.
Hervorragend. Ja, vielen Dank, dass du da bist und dir die Zeit nimmst.
Ja, freue mich auch.
Fangen wir gleich ganz schmerzhaft an. Es sind drei Spiele, über die wir heute reden. Und das erste ist das Spiel bei RB Leipzig, was wir 4-1 verloren haben. Und ja, Sebastian, magst du denn da mal was zu sagen? Du bist ja extra hingefahren.
Das Schöne ist, dass die beide Sebastian heißen.
Ja, ich muss jetzt
einer der beiden Sebastians guckt ja etwas begeisterter bei der Aussicht, über dieses Spiel zu sprechen.
Ja, ich musste ja auch nicht auf den Platz.
Das hätte auch nicht viel geändert. Entschuldigung. Die schlechten Pointen werden damit jetzt eingeschlagen. Ich bin, ab jetzt wird's dann wieder ein
Sitz. Das war böse. Du weißt ja, nicht, wie schlecht böse. Ich bin. Keine Ahnung. Ja, 4-1 sportlich relativ schnell abgehakt. Ich fand tatsächlich das Foul derbe hart an Schatkowski und habe mich mehr als gewundert, dass der Franheister, glaube ich, da nur gelb für gesehen hat. Ich fand es sehr lustig, dass Schatkowski dann gefühlt 10 Minuten oder 5 Minuten später, der humpelte ja noch eine Weile und versuchte, sich wieder reinzubeißen. Und als er dann angedeutet hatte, dass er ausgewechselt wird, ging er nochmal in so einen Offensivzweikampf und hat den Fran dann nochmal schön den Ellbogen
gezeigt.
Gezeigt, genau. Meine Aktion des Spiels, weil ich mich irgendwie drüber gefreut habe, dass er da noch so ein bisschen zumindest was tun kann. Ansonsten das Drumherum. Alter, was ein Stadion. Also die haben ja das neue Stadion in das alte gebaut, was dazu führt, dass wenn man da reinkommt, man erstmal den Berg hochgeht, also die alte Tribüne quasi von außen besteigt, um dann den Berg wieder runter zu gehen, also diese alte Tribüne von innen wieder runter geht. Und dann steht man vor einer Brücke, die dann zu dem neuen Stadion führt. Als treppensteigaffiner Mensch dachte ich dann irgendwann, muss jetzt auch nicht sein. Ansonsten hatten die halt gefühlt 70% der Getränke von dem Hauptsponsor. Ich mag das Zeug, ja, stehe ich auch zu, aber...
Die Milch macht's, ich finde das total super.
Ja.
Wo habe ich was verpasst?
Nee, Kakao Leipzig oder so ähnlich. fand den Gästeblock eigentlich ganz okay. Also so von der Anlage habe ich schon schlechtere gesehen und so viel fahre ich ja gar nicht auswärts. Aber Bremen oder Aachen fand ich da doch etwas übler. Fand die Stimmung anfangs auch ganz gut, fand es dann hinterher ein bisschen ätzend, weil sich ja doch einige nicht haben nehmen lassen, ihre negativen Gefühle dann auch gegenüber der eigenen Mannschaft sehr deutlich zum Ausdruck zu bringen. Das fand ich dann ein bisschen Panne. Hat mich auch ehrlich gesagt mehr geärgert als das Ergebnis, weil ehrlich gesagt hatte ich mit einer Niederlage gerechnet. Das war Leipzig.
Dann holen wir doch den zweiten Sebastian gleich mal ins Boot. Wie war denn das Stadion? Ist das durch den Neubau WM-tauglich ein besonderer Genuss, da sich umziehen zu dürfen? Oder ist es auch nicht anders als woanders?
Als Spieler ist das ja, wenn du dann 4-1 verlierst, dann bist du nicht unbedingt ganz weit vorne das Stadion oder steht nicht ganz weit vorne das Stadion zu genießen. Klar, es ist ein super Stadion. Prinzipiell gibt es eigentlich zu dem Spiel eigentlich nur zu sagen, dass es ein sensationeller Support war, dass da, ich weiß gar nicht, knapp 7000 Leute mit waren. Ein ziemlich bescheidenes Spiel. Und damit würde ich, wenn es nach mir gehen würde, am liebsten noch abhaken. Ich kann aber verstehen, wenn ihr noch ein bisschen drüber reden möchtet, dann werde ich mich an der Diskussion noch ein bisschen beteiligen, aber mir wäre es lieber, wenn wir über die anderen Spiele reden.
Wir können ja auf das, was eben zum Schluss gesagt wurde, nämlich, dass es dann nach dem Spiel ja negative Reaktionen in eure Richtung gab, vielleicht noch ganz kurz reden. Ich habe vorher natürlich mal so ein bisschen geguckt, wo du denn bisher schon interviewt wurdest, und da gab es zum Beispiel ein Interview mit der hessisch-niedersächsischen Allgemeine zum Turnier im Januar, in meinem Hallenturnier, als wir da waren. Und da hast du gesagt, dass man die Atmosphäre hier Jahr für Jahr mehr aufsaugt und Pfiffe gegen die eigene Mannschaft sind total verpönt. Da kriegt man fast schon ein schlechtes Gewissen, wenn die eigene Leistung mal nicht gestimmt hat. Jetzt habe ich letztens von Ralf Gundersch gelesen, er findet es auch eigentlich eher blöd, wenn jemand pfeift, weil trifft ihn nicht so wirklich, weil er denkt, naja, und wenn ich gewinne, dann jubelt ihr wieder. Er findet das total großartig, wenn er großartig ist das falsche Wort, aber er findet es am beeindruckendsten und es trifft ihn am meisten, wenn er angeschwiegen wird nach dem Spiel. Und das war so mein Empfinden auch nach dem Heidenheim-Spiel zum Beispiel, dass eigentlich das Millerntor komplett geschwiegen hat und man dann erst gemerkt hat, ey, irgendwie ist das hier was Besonderes heute, und es wird nicht gepfiffen, sondern die Leute sind einfach nur enttäuscht und lassen das jetzt durch Anschweigen der Mannschaft raus. Trifft dich sowas auch oder ist das in Leipzig anders gewesen?
Wo du es gerade sagst, das habe ich von mehreren Seiten auch gehört. Also wenn man sich dann nach dem Heidenheim-Spiel mit Zuschauern und Fans unterhalten hat, da war genau das eigentlich der Tenor, dass sie sagten, das ist unser Auspfeifen eigentlich. Und das hatte schon was Spezielles, dass man so vielleicht auch aus anderen Stadien nicht kennt. Ne? Prinzipiell ist mir natürlich lieber, wenn wir die Spiele gewinnen. Und ich kann dann auch, also als Spieler kann ich so eine Reaktion dann auch wenn du, Basti, wenn du das gerade ein bisschen kritisiert hast da in Leipzig, kann ich das auch verstehen, dass irgendwann dann auch ein gewisser Dampf dann auch mal abgelassen werden muss. Und dem müssen wir uns dann auch stellen als Spieler. Da habe ich auch dann kein Problem mit. Ganz im Gegenteil sogar. Also da habe ich volles Verständnis für. Natürlich ist es so, ich habe mal gesagt, dass, oder was du auch gerade gesagt hast in dem Interview, dass natürlich das wissen wir alle, die Atmosphäre sehr, sehr besonders ist, und das wissen wir auch zu schätzen. Um natürlich auch weiter, glaube ich, besonders zu bleiben, muss es natürlich auch anders sein als bei anderen Vereinen, wo vielleicht die eigene Mannschaft nach 20 Minuten beim Testspiel beim Stadtnachbarn vielleicht der eigene Spieler schon ausgepfiffen wird. Ne? Und unabhängig davon, dass man das, glaube ich, wir alle dafür Verständnis haben, dass der Dampf mal raus muss, glaube ich schon, dass es auch wichtig ist, dass es anders bleibt, um einfach auch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal weiter zu haben. Ne? Ja.
Wie nimmt die Mannschaft dann so eine Situation wie in Leipzig wahr? Diskutiert ihr darüber? Oder?
Also ich glaube, nach so einem Spiel, da sind wir alle erstmal mit unserer eigenen Leistung beschäftigt, als dass wir da jetzt gucken, was irgendwie unsere Fans hätten anders machen können. Also glaube, da waren wir alle schon sehr, sehr enttäuscht, dass wir über unser Auftreten dort ich kann mich eigentlich nur nochmal wiederholen, da haben wir schon Verständnis für, ne? Und wie gesagt, also glaube, da fängt dann eigentlich jeder erstmal bei sich selbst an, und überlegt, was er selbst besser machen kann im nächsten Spiel, als ja, da erstmal auf andere zu gucken.
Es gab nach dem Foul von Frahn diverse Kommentare, beziehungsweise nach dem Spiel, dass man da so ein bisschen eine Reaktion vermisst hat, den eigenen Spieler zu schützen. Oder zumindest zu rächen, in Anführungsstrichen. Da wurde dann auch irgendwelche Videos verlinkt, mit als es dann mal eben Protestfouls gab. Ist das eine Sache, über die man sich in der Situation als Spieler Gedanken macht,
dass was,
man
da jetzt... Was meinst du, dass der Schiedsrichter ihn nicht schützt? Oder
nee, dass ihr als Mannschaft irgendwie dann hättet ein Zeichen setzen können, so nach dem Motto, so, wenn der unsere Spieler hier jetzt kaputt tritt, dann kriegt der jetzt erstmal einen von uns mit. Hm. Ist das etwas, was man in Kauf nimmt, oder denkt man da gar nicht drüber nach, weil man einfach dann so in der Situation ist und sagt, ich will jetzt hier weitermachen und ich will jetzt möglichst noch irgendwie das Spiel drehen?
Naja, erstmal denkt man natürlich darüber nach, dass man das Spiel drehen will. Nun ist es... Also ich glaube schon, dass wir versucht haben, da schon gegenzuhalten. Es war an dem Tag einfach auch, ich glaube, dass wir an dem Tag einfach weitaus schwächer waren als Leipzig und da auch den Sieg nicht verdient hatten. Ja, es ist natürlich eine schwere Sache, gerade wenn du dann vielleicht das Gefühl hast, dass, was du gerade sagtest, auch normalerweise eigentlich ein Schiedsrichter dafür da sein sollte, einen Spieler zu schützen. Ne? Und es ist natürlich auch ein Platz, nimmst du viele Dinge, die vielleicht auch ein bisschen anders wahr, ne? Weil du in der Dynamik natürlich nicht wie am Fernseher vielleicht zwei, drei Zeitungen hast, wo du siehst, oh, der hat den jetzt wirklich mutwillig getroffen. Ne, das ist dann manchmal, ja, geht es dann zu schnell, um so eine Situation dann auch fundiert bewerten zu können. Aber ich glaube schon, dass wir generell versucht haben, dort uns da nicht die Butter vom Brot nehmen zu lassen, aber einfach an dem Tag, glaube ich, waren wir einfach nicht gut genug. Und ja, ich glaube schon, dass wir alle auch drauf brennen, das im Rückspiel zeigen zu können, dass das nicht unser wahres Gesicht war. Ne? Aber das, viel mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Ne?
Da freue ich mich aber jetzt auch schon so ein bisschen drauf. Ich weiß noch, als wir das letzte Mal in der zweiten Liga gegen Hoffenheim gespielt haben, da wurde mir dann aus Mannschaftskreisen auch vorher gesteckt, wenn du nochmal richtig Geld gewinnen willst, dann setz auf Heimsieg in dem Spiel, weil wir sind so heiß, wir hauen die weg. Ich denke mal, dann muss ich da auch mal auf Heimsieg setzen. Um das nochmal positiv zu beenden, Ratsche ist jetzt wieder im Training. Hast du da irgendwie einen Einblick? Weißt du, ist das noch für dieses Kalenderjahr realistisch, dass
er
zurückkommt?
Ich hoffe es. Also er sagte gestern, oder vorgestern ist er ja dosiert eingestiegen, hat schon große Teile mitgemacht. Ich hoffe, dass es vielleicht schon zum Wochenende reichen kann. Aber ich glaube schon, dass sein Ziel auch ist, dann noch das eine oder andere, man sind ja nicht mehr so viele Spiele, aber vielleicht noch das eine oder zwei Spiele nächste Woche noch machen zu können. Sein großes Ziel war eigentlich natürlich Bochum, verständlicherweise. Es hat jetzt nicht hingehauen, aber er sagte gestern, er wäre eigentlich nahezu schmerzfrei und ich hoffe natürlich, dass er wiederkommt, wie alle anderen auch, denn das war ja schon auch ein Thema für uns die Saison, dass wir ja leider vielleicht auch den anderen Verletzten zu viel hatten. Ne? Das ist mit Sicherheit auch nicht keine positive Sache. Ne?
Ja, das glaube ich auch.
Okay. Ich wollte noch mal ganz kurz sagen, zwischen Heidenheim, zum Thema nicht pfeifen und so weiter und Besonderheiten, dass ich das aus mehreren Perspektiven erstaunlich fand, dass zwischen Heidenheim und Leipzig Auswärtsspiel eben eine Veranstaltung wie der Kesselbraun-Weißes stattfand. Und ich habe schon nach dem Heidenheim-Spiel gedacht, naja, mal gucken, ist ja schon komisch eigentlich in so einer sportlich unbedingt glücklichen Atmosphäre halt so eine gemeinsame Gala mit Spielern und so weiter zu machen, aber alle Fans, mit denen ich dann so gesprochen hatte, sagten, nee, das ist echt zu trennen, so das an dem Abend geht's insgesamt um den FC St. Pauli und da und nicht darum. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, bei welchem anderen Verein das so möglich gewesen wäre aus mehrerer Hinsicht. Es war ja nicht nur so, dass ich fand, dass das Publikum sich eben wirklich gut verhalten hat und die Spieler eben sehr herzlich empfangen hat. Kannst du vielleicht auch nochmal sagen, ob das, ich hatte den Eindruck, dass ihr euch da auch einigermaßen wohlgefühlt habt, wobei natürlich immer klar ist, ihr sitzt ja natürlich nicht so locker wie die Leute im Publikum, weil das ist ja auch wohl, auch wenn es eben in eurer Freizeit war, ist es ja schon auch immer Beruf. Ihr werdet natürlich auch immer dann als die Fußballer betrachtet, die ihr dann seid. Ich fand es aber eben auch ganz toll, dass ihr wirklich als Mannschaft geschlossen da wart. Und das war für die Leute natürlich auch wieder beeindruckend. Ich denke, da hat es sich dann auch ausgezahlt, dass über so viele Jahre das dann eben auch gewachsen ist, dass also jetzt dann keiner befürchten muss, dass quasi so eine Art Sitzblockade dann irgendwie durchgeführt wird oder so. Ich fand das alles so positiv. Ich war hinterher so euphorisiert, dass ich eigentlich dachte, mindestens ein Punkt in Leipzig wird das garantiert. Aber natürlich ist mir dann auch klar, dass das die positivste Atmosphäre dann auch nicht immer das bestimmen kann, was eine Woche später im Stadion passiert. Ja, wie vielleicht ganz kurz, so war das für euch dann, wie hat sich das so angefühlt? Also seid ihr sehr, mit sehr gemischten Gefühlen auch hingegangen oder?
Ja, also erstmal, da gebe ich dir recht, dass das ein sehr, sehr schöner Abend war. Ich war das Jahr davor auch schon dabei, von daher kannte ich das schon. Natürlich hatten wir, oder wenn ich von mir spreche, ein bisschen die Sorge natürlich, dass man mir meine schlechte Laune ein bisschen ansieht, weil als Sportler natürlich, sagen wir, vielleicht muss man es trennen, aber ganz trennen ist halt dann auch nicht ganz so einfach in so einer Situation, dass du schon natürlich auch ein Stück weit mit den Gedanken dann auch beim nächsten Spiel irgendwo schon bist, ne? Weil du sagst, Mensch, das ist ein schöner Abend, aber lieber wäre einem natürlich so einen Abend zu feiern, wenn du vorher dreimal in Folge 3-0 gewonnen hast. Da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig, ne?
Ja, natürlich, dass dann also oder im Aufstieg steckt oder was auch immer. Ja, eben, ihr wart eben auch trotzdem da.
Und ich glaube, das zeigt schon natürlich, ja, also es wurde ja auch, und teilweise gab es ja die Diskussion auch, ob der Teamgeist nicht intakt ist aber ich glaube, das kann man dann auch mit anhand so einer Geschichte, dass die ganze Mannschaft da halt auch sich dann zeigt und sich halt nicht verdrückt, glaube ich, auch sehen, dass diese Diskussion, glaube ich, ad acta gelegt werden kann. Ne?
Den Eindruck hatte ich auf jeden Fall auch. Und fand es eben auch toll, dass ihr dazu beigetragen habt, diesen Abend eben auch zum Erfolg zu machen, weil er lebt ja eben auch davon, dass die Spieler nicht nur zuschauen, sondern eben so mitmachen. Du hast mitgezaubert, du hast mitgekocht, zum Beispiel für Leute, die nicht da waren. Es gab ja ganz viele verschiedene Nummern.
Habt ihr den Trick rausgefunden?
Nee, haben wir nicht rausgefunden.
Ich habe eine Theorie.
Sebastian Schachner hat einen Tisch zum Schweben gebracht, zusammen mit einem Zauberer. Und ich stand direkt daneben und ich habe wirklich keinen Draht oder was auch immer gesehen. Es muss also entweder echte Magie gewesen sein oder halt echt, also die haben es auch unheimlich schnell aufgebaut, weil die
Jungs wollten den Partout auch nicht verraten.
Also nee, da waren die dann auch natürlich knallhart. Ein paar Mal danach gefragt,
gesagt, nein, können wir nicht verraten. Also ich weiß es auch nicht.
Also meine Frau hat eine Theorie dazu. Vielleicht nochmal, also Christoph hat es kurz angedeutet, es war also ein Tisch, auf dem lag ein Tuch. Und durch leichtes Anfassen an dem Zipfel der Decke bewegte sich dieser Tisch freischwebend durch den Raum. Und meine Frau hat gesagt, darunter war eine ganz starke eine Luftdüse, die gepustet hat. Und dadurch war der zumindest in der Lage, sich zu heben. Und durch das Anfassen des Tuchs konnte man es dann bewegen.
Aber hätte man die nicht gehört?
Zumindest, wenn man direkt dran stand. Von daher müssen wir dich jetzt nochmal fragen, ob das theoretisch möglich ist.
Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich glaube, der Tisch ist wirklich geflogen.
Ja. Ich habe es ja nicht gesehen, aber ich theoretisiere ja sowas immer auf Elektromagnetismus.
Na, das war auf einer Holzbühne. Also ich weiß nicht so recht.
Du bist Techniker, du hast wahrscheinlich mehr Ahnung als alle davon. Ich hab keine Ahnung. Vielleicht werden die Jungs nächstes Jahr nochmal eingeladen. Ich würde mich auch dann... heute Abend bereit erklären, das den gleichen Trick nochmal vorzuführen.
Und machen das so lange, bis du den Trick raus hast.
Vielleicht kann ich dann unter das Tuch gucken und sehen, was da wirklich passiert ist.
Hast du denn seit dem Abend schon mal Rouladen gekocht zu Hause?
Nein. Aber ich glaube, so gut wie der Ole sie gemacht hat, würden sie auch nicht werden bei mir. Von daher behalte ich den Geschmack von dem Abend im Mund und hoffe, dass er mich irgendwann noch mal so bekochen wird, ja.
Kochst du denn andere Sachen zu Hause oder ist Kochen nicht
dein Ding? Ja, doch, ich versuche schon, also wenn wir natürlich zweimal Training haben, dann kocht hauptsächlich meine Frau natürlich, aber wenn wir dann noch schon mal ein bisschen Zeit haben, versuche ich das auch mal mich am Herd glaube ich, verhaltenem Erfolg, aber ab und zu macht das schon mal Spaß, ja.
Okay. Gut, dann nächstes unerfreuliches Thema, das Heimspiel gegen Kaiserslautern. 1-3 verloren. Ja, wir lagen wieder nach eigentlich einer ganz, wie ich finde, ganz guten Leistung zunächst. Völlig unerklärlich nach zwei Kontern oder zumindest sehr unnötigen Gegenangriffen 2-0 zurück. Ich weiß nicht, wie es für euch war. Für mich war die ganze erste Halbzeit so wie unter so einem Schleier. Also ich hatte gar nicht wirklich, als das Gegentor fiel, ich war noch nicht mal erstaunt. Ich habe irgendwie mit einer unglaublichen Lethargie auf der Tribüne gesessen und habe das so über mich ergehen lassen. Habe eigentlich die ganze Zeit gedacht, nee, das wird hier wieder sowas wie gegen Heidenheim und Karlsruhe. Und ich bin dann erst mit dem 1-2 von Halstenberg, fing das Spiel für mich an. Wie habt ihr beide das gesehen?
Ich fand die erste Hälfte gar nicht so schlimm. Also eigentlich fand ich sie sogar ganz gut, bis auf die zwei Gegentore. Gerade bis zu dem ersten Gegentor fand ich das Spiel auch offen, war eher positiv. Auch nach dem Leipzig-Spiel fand ich das eine Steigerung. Und dann fällt dieses Tor und bei mir war so ein bisschen der Gedankengang, nicht schon wieder. Weil gefühlt diese Gegentore fallen im Moment immer nach einem ähnlichen Muster. Also nicht druckvoller Gegner mit 38 Chancen und dann geht irgendwann einer rein, sondern bis dahin das Spiel eigentlich ganz gut im Griff gehabt. Ich glaube auch selber 1-2 ganz ordentliche Chancen gehabt.
Ich fand auch, es fühlte sich wirklich deutlich anders an für mich.
Das Spiel war gut. So eine beknackte Situation und das Ding geht mit dem ersten Versuch rein. Halstenberg grätscht irgendwie außen an dem Gegenspieler vorbei, weil er vorher, glaube ich, auch nochmal gestolpert ist. Der findet den Anspielpartner im Strafraum. Der hat aus welchen Gründen auch immer gefühlt, also ich stand ziemlich auf Höhe Strafraumgrenze, ich konnte dem quasi ins Gesicht gucken und dachte, der hat eine Minute Zeit, den Ball zu kontrollieren, schießt dann irgendwie und das Ding ist drinnen und du denkst so, nicht schon wieder. Und ähnlich war es mit dem 2-0 eigentlich auch, so arg. Also so, ich bin im Moment sehr auf dieser hast du Scheiße am Fuß Perspektive, wo ich denke so, naja, es gibt halt Phasen, da gehen diese Dinger auch wirklich alle rein.
Ich fand das Spiel auch gut, das will ich gar nicht sagen, aber ich habe irgendwie die ganze Zeit das Gefühl gehabt, das wird heute wieder nichts.
Das heißt, so eine Form der Depression erlernt die
Hilflosigkeit. Ja, ich saß da relativ lethargisch. Das kenne ich von mir gar nicht. Ich bin eigentlich immer der pöbelt.
Das habe ich gegen Kaiserslautern.
Also nicht gegen die eigene Mannschaft, sondern gegen den Schiedsrichter und gegen den Gegner in der Regel. Aber das war mir irgendwie an dem Tag, habe ich irgendwie von Anfang an gedacht, nee, also irgendwie ist das heute nicht unser Tag. Und mit dem 1-2 bin ich dann wach geworden.
War aber auch ein schönes Tor.
Sehr schön. Ja. Wie nehmt ihr die Gästetribüne da in der Nord? Hast du das mitbekommen überhaupt? Du warst gar nicht da, hast du gesagt. Entschuldigung, falscher Ansprechpartner. Andere Richtung.
Sebastian. Die habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Nee, ich habe es mir dann hinterher angesehen, aufgrund der Eigenschaft meiner Familie im Augenblick, Feste grundsätzlich auf Heimspieltage zu legen. Man könnte natürlich auch sagen, aufgrund der Angewohnheit der DFL, die Spiele so zu terminieren, dass dann irgendwie, naja.
Du weißt, dass man...
Ich schicke die Geburtstage in Zukunft einfach und die ganzen Sachen dann an die DFL vorher, dann klappt das dann auch schon.
Man kann ja auch online was bestellen, das wird dann geliefert. Also du musst da nicht...
Ich kann online bei der DFL Ansetzung bestellen? Welche Arschgeige bestellt die dann bitte bei der DFL?
Was wollte ich sagen? Die Tribüne fand ich lustig. Ich habe sie erst nicht verstanden und dachte dann, die bleibt stehen und fragte mich, ob die dann nicht mitten auf der Baustelle auch so ein bisschen behämmert ist. Aber ich habe dann gelernt, die haben die ja Montag schon wieder weggebaut. Aber lohnt sich dieser Aufwand für 300 Plätze vor jedem Heimspiel dieses Ding auf und wieder abzubauen? Ich verstehe es nicht.
Ich habe ja gehört, dass man das machen musste, weil man andere Sachen geplant hatte, sprich auch mit der Belegung der Haupttribüne für den Gästeblock und dass mit der DFL alles abgestimmt war. Und irgendwann zum Schluss hat noch jemand den Statiker gefragt, wie ist denn das eigentlich? Und der hat gesagt, nee, so geht das gar nicht. Ihr dürft da gar nicht mit so vielen Leuten stehen auf der Haupttribüne. Oh. Und man hat dann aus der Not heraus, weil da schon so viele Stehplatzkarten verkauft waren, das da so ein bisschen umsortiert. Aber da habe ich auch nur aus zweiter Hand, also beschwören kann ich es nicht.
Was ich aber lustig fand, war auf der Haupt die Abtrennung neuer Gästeblock und ich weiß gar nicht, ob es direkt an den VIP-Plätzen ist, sieht ja von der Ferne aus, als hätten die da einfach irgendwie einen Pappkarton hingestellt und den mit einer roten Decke überlegt.
Genau.
Jetzt so mit Blick auf diese endlosen Sicherheitsdiskussionen, die ja immer gerne geführt werden, dachte ich so, ja, das ist entspannt. Nicht, dass ich damit ein Problem hätte, aber es war so ein bisschen,
oh. Also ich habe gehört, für die Relegation müssen wir uns da was anderes überlegen. Wahlweise gegen Dresden oder den HSV, also je nachdem, wie die Saison noch weitergeht.
Nahm an, bis dahin haben wir eine neue Nord.
Das ist ja noch nicht so, also ganz sicher ist das nicht, dass die dann fertig ist. Teile vielleicht. Egal, Sebastian hat ja schon gesagt, über Spiel will er eh nicht reden, weil war auch scheiße.
Wie jetzt auch nicht. Lautern so. Na gut, ich finde dann Scheiße bei dem Spiel schon ein bisschen zu hart.
Nein, nicht die Leistung, aber das Ergebnis.
Das Ergebnis war natürlich eben frustrierend auf jeden Fall.
Es gab ja aber große. Ja, bitte.
Was ich zu Kaiserslautern noch erzählen kann, weil ich das irgendwie sehr lustig fand. Ich habe ja das vor dem Spiel, nach dem Spiel, beziehungsweise nee, anders. Ich habe ja vor dem Spiel mit dem Jungs vom
Betzemer Buggins.
Genau, Betzemer Buggins gesprochen, weil die auch einen Podcast gemacht haben, das vor dem Spiel, nach dem Spiel hat Michael gemacht, meine ich. Mhm. Und die waren auch so in dieser Stimmung, ja, wir killen ja jede Negativserie, wir kommen zu euch und dann gewinnt ihr Haus hoch, weil Kaiserslautern kann das. Immer wenn irgendwo eine Negativserie ist, verlieren wir das. Und ich habe mich gefragt, haben das eigentlich alle? Weil ich weiß, bei St. Pauli gibt es das ja auch so.
Genau.
Wenn der bei Gegner kommt, der 32 Spiele kein Tor geschossen hat, rechnen alle damit, das wird ein 0-5. Und ich fand das so lustig, weil ich fest davon ausgehe, gegen Kaiserslautern verlieren wir immer.
Also unser geschätzter Stammhörer Heinz Kampke hat auf jeden Fall danach nochmal irgendwie in die Runde gefragt, ob das eigentlich außer dem FC Bayern noch einen Verein gibt, der sich selber nicht als Aufbaugegner sieht. Und ich glaube, die Reaktionen waren außer dem TSV Winsen, der sich bestimmt gemeldet hat, recht übersichtlich.
Dortmund vielleicht noch.
Ja, vielleicht. Aber ich glaube, viel mehr dann nicht.
Ja, naja.
Was ich fragen wollte, es gab dann nach dem Spiel sehr viel Aufregung um die doch sehr große Tapete, die vor der Süd hing mit "Ist das euer Ernst?" und den entsprechenden Ergebnissen der letzten Spiele seit Düsseldorf. Wart ihr da noch, habt ihr die noch gesehen im Stadion oder wart ihr da auch schon raus, als die aufgehangen wurde?
Ich habe die noch gesehen. Ich weiß nicht, ob sie alle Spieler noch gesehen haben. Ich hatte noch mit ein paar Fans auf beiden Seiten gesprochen und bin dann an der Süd lang zur Kabine. Ich habe die schon noch gesehen. Ja, klar. Ich habe das ja gerade schon. Also ich habe vollstes Verständnis dafür, dass die Zuschauer, dass Fans ihren Unmut äußern und dass, wenn wir so eine Negativserie wie wir gemacht haben, dass man dann halt auch sagt, puh, Leute, jetzt auch bitte mal wieder ein positives Erlebnis. Also kann ich mich nur wiederholen, was ich gerade schon mal gesagt habe.
Ja, ich denke auch, es ist immer noch was anderes, als auf den Trainingsplatz zu fahren und 11 Gräber auszuheben.
Ja, aber ist das euer Ernst? War ja nun, das wurde natürlich vor dem Spiel gemalt. Man wusste nicht, wie das Spiel ausfallen würde. Aber dass das Kaiserslautern-Spiel ja eben eindeutig der Ernst der Mannschaft war, das hat man eben gesehen. Deswegen passte das irgendwie nicht mehr so. Es haben sich ja alle ernsthaft reingehängt. Es war ja ersichtlich, dass da wirklich der Wille dahinter war, das Ding eben auch möglichst noch zu drehen und wenn nicht nur einen Punkt, dann sogar möglichst noch zu gewinnen. Also ja, insofern, so ganz passte das da jetzt nicht mehr.
Wenn du die Diskussion aufmachst, ich als Nicht-Fußballer unterstelle ja eigentlich nach jedem Spiel, dass das schon der Versuch war, es so gut wie möglich hinzukriegen. Es klappt halt nicht immer, genauso wie es bei mir im Beruf nicht an jedem Tag 110% sind, sondern manches Mal eben 90%. Von daher musst du dann das ganze Thema in Frage stellen. Ich fand es aber auch für Negativ-Support und irgendwie eine negative Reaktion auf die im Moment sportlich etwas unbefriedigende Situation, was ja relativ soft so. Also da habe ich schon bedeutend Schlimmeres gesehen. Ich habe auch gedacht, so passt für mich nicht zum Spiel. Ich habe nicht das Bedürfnis, mich so zu äußern. Aber das geht ja auch wesentlich übler.
Ja, aber es wird vielleicht auch ein bisschen dünnhäutiger, weil das letzte Mal, das was Vergleichbares lief, wurde dann ja auch gleich rausgezogen, war man ja zweimal nacheinander abgestiegen. Und da gab es nämlich auch eine Bilanz hier rundum auf den Tribünen, wie viele Niederlagen, Unentschieden und Siege es gewesen waren.
Carpe Diem damals oder
was? Ja, von den Passanten. Ganz Stadionkurve,
ja. Ja, gut. Also ich denke auch, es ist die eine Geschichte, ob man das während des Spiels macht oder nach dem Spiel. Also von daher finde ich das schon mal okay. Und dieses, man hat es vor dem Spiel gemalt. Naja gut, wenn wir gewonnen hätten, hätte man die Tapete halt nicht gezeigt. Das
wäre eigentlich ganz lustig gewesen. Dann hättest du wieder eine ironische Brechung gehabt.
Wenn da so ein 5-0 drauf gestanden hätte.
Ist das euer Ernst?
5-0?
Die ganze Zeit Spiele so schlecht und jetzt auf einmal? Nein.
Ja, okay. Also ich fand das okay. Ich fand es auch in der Kombination mit dem, wer nicht kämpft, hat schon verloren, was halt vor dem Spiel ja aufgehangen wurde, okay. Und von daher würde ich das jetzt auch nicht zu hochhängen. Ich denke, wenn das unser einziges Problem ist momentan, dass die Tapeten diskutiert werden müssen, dann naja.
Ja, aber da würde ich jetzt auch nicht alles tatsächlich lustigerweise nicht zu ernst nehmen, aber ich fände es schon witzig. Ist ein super Transparent, was man nochmal nach dem Aufstieg rausholen könnte oder so. Das ist euer Ernst oder
echt?
So. Ich fände es gut.
Diese scheiß Anschlusszeiten in der ersten Liga.
Das darf doch nicht wahr sein.
Ich will doch Montag spielen.
Gibt's doch alles Kommerz da oben.
Wieso Montagsspiele für die erste Liga werden doch jetzt auch schon diskutiert?
Ja, das ist überhaupt, Entschuldigung, dass wir das jetzt mal eben einstreuen, aber was für eine bescheuerte Sache ist denn, dass man dann am Montag das Erstligaspiel, meinetwegen gerne um 20.15 Uhr, und dann muss das Zweitligaspiel ja vorher um 18.30 Uhr stattfinden. Dann hören die doch wohl bitte auf, die Zweitliga am Montag spielen zu lassen.
Meine Worte, zumal ich diese Zweitliga-Anpfiffzeiten ja sowieso die Pest finde. Das einzig Gute an der dritten Liga ist, dass ich wieder ein bisschen länger schlafen könnte.
Naja, du musst viel früher aufstehen, weil du musst das Jolly gegen Dynamo und Hansa verteidigen. Naja, egal.
Ich.
Einmal Alleingang.
Die lachen mich aus.
Das ist doch gut.
Okay.
Der Gut. Lacht ist nicht gewalttätig.
Kommen wir zu erfreulicheren Themen. Das 3:3 gegen den VfL Bochum. Christoph, du warst da. Du hast unter anderem Ben getroffen. Wie war's?
Ja, Ben war sich redelings in dem Fall, der Fußballautor und Entertainer, war sich auch absolut sicher, wenn es eine Mannschaft auf diesem Planeten gibt, bei der wir auf sicher gewinnen und die jeden strauchelnden Gegner aufbaut, dann wäre es ja wohl immer noch der VfL Bochum. Ich habe ihm genau dasselbe von uns dann irgendwie versichert und weil auch ja der VfL nach ein paar guten Spielen ja auch nicht mehr so ganz gut da stand und mit Trainerdiskussion und Pipapo und Peter Neururer hat ja auch sein erstes Heimspiel in der aktuellen Zeit, die jetzt beendet ist, gegen den FC St. Pauli. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass sein letztes Heimspiel in dieser Traineramtsperiode auch gegen den FC St. Pauli sein würde, weil, ich gehe dann aber auch lieber ein bisschen zweckpessimistisch in die Partie. Entsprechend passte das dann auch so zu meinen aufgebauten Befürchtungen, als dann irgendwie, nach 2-3 Minuten oder so, irgendwie Terodde relativ flott da irgendwie sehr gefährlich vor unser Tor kommen konnte, ist da ja zum Glück nichts passiert. Es zeigte sich aber auch sehr schnell, dass die Befürchtungen eigentlich unbegründet waren, fand ich, weil das Spiel fühlte sich unsererseits sehr, sehr energisch gespielt an. Viel Druck, auch früh gestört und so weiter. Dann gab es ja zum Beispiel in der 8. Minute auch die Szene, wo du um ein Haar schon das 1-0 für uns hättest machen können. Leider Außenpfosten, aber war ja wirklich ganz dicht dran. Und da hatte man ihm ja schon wirklich das Gefühl, dass da echt was gehen könnte. Und meinte ich auch wirklich im gesamten Block dann irgendwie so wahrgenommen zu haben, ob so, man kann ja nie den ganzen Block wahrnehmen, aber da war echt eine sehr gute Energie drin. Das war nicht alles wirklich filigrane, tolle Mittelfeldarbeit und hinterher haben dann ja wieder irgendwie Leute gesagt, ja, so toll war der Fußball auch nicht. Nee, toller Fußball war es jetzt vielleicht nicht in allem. Ich glaube, wenn man jetzt in so einer Situation steckt wie jetzt, ist das vielleicht auch schwer, dann jetzt auf technisch in allem hochwertigen Fußball zu schalten, wenn es erstmal auch darum geht, viel zu kämpfen. Aber da rede ich jetzt wahrscheinlich auch Blech, das kannst du dann auch gleich noch genauer sagen, Sebastian. Da ging was und da passierte dann ja eben auch was. Und also es war großartig, dann eben dreimal zu führen. Beim 3:2 waren sich dann wirklich alle sicher, dass das Ding dann jetzt gewuppt ist. Also es war wirklich eine kollektive Euphorie. Mir ging so durch den Kopf, auch wenn ich solche Nachspielpostings normalerweise irgendwie nicht mache, aber ich hatte einfach schon Bock drauf, auf Facebook zu schreiben, irgendwie war.das.geil, Ausrufezeichen, weil es sich durch diese etwas kuriose Dramaturgie genauso angefühlt hat. Klar ist das blöd, wenn man zweimal führt und dann zweimal ausgeglichen wird. Wenn du dann aber das 3-2 schießt und das Ding nach Hause nimmst, fühlt sich das insgesamt durch dieses Wechselbad halt ja natürlich immer noch intensiver an, als wenn du halt einfach 3-0 gewonnen hast. So und also immer dieses dann wieder verzweifelt sein und dann, ihr habt ja einfach nicht aufgestockt. Ihr habt ja einfach weitergemacht als Mannschaft. Man hat es eben auch gemerkt, dass da der Wille war, sich dadurch absolut nicht abbringen zu lassen. Das war beeindruckend, das hatte dann ja eben auch Ergebnisse. Das führte dann zu einer kurzen Ungläubigkeit und dann über die Phase der Ungläubigkeit eben zur Euphorie. Weil dass dieses Weitermachen dann eben auch funktioniert, dass es dem Fußballgott dann auch mal genehm ist, die Dinge auch mal reingehen zu lassen und dass die Tore, abgesehen davon auch mal, finde ich, alle drei sehr, sehr cool vorbereitet waren mit drei schönen Vorlagen und dann auch sehr kaltschnäuzig verwandelt wurden, das fand ich schon klasse. Also da gab es Situationen, wo wir auch unten drin standen, wo dann eben nicht der Ball dann irgendwie von Verhoek, Meier, Daube dann irgendwie dann verwandelt wird und rein damit, sondern wo dann noch ein überflüssiger Querpass gespielt wird oder so. Da war dann auch die Traute da, das Ding dann aber auch reinzuzimmern und das saß dann aber auch. Und da war der Pass vorher, das waren auch nicht unbedingt Situationen, wo du jetzt riesige Räume hattest, um den genau so zu spielen. Also die Vorlagen fand ich eben auch sehr gelungen. Das wirkte eigentlich alles, wenn man sich die Tore so rausnimmt, sehr, sehr souverän. Und das war dann eben dieses, wo ich dachte, Donnerwetter, sie machen es nicht nur richtig, sondern es funktioniert dann auch noch, das Ding geht rein und deswegen dachte ich dann am Schluss beim 3:2, also das Ding, das geht jetzt nicht mehr irgendwie, das geht jetzt nicht mehr schief. Also das 3:3 war dann also entsprechend schon irgendwie ein bisschen frustrierend, wobei es ja sogar auch noch das 4:3 hätte geben können. Das fand ich eben auch gut, dass selbst da unsere Mannschaft nicht aufgehört hat, sondern es weiter versucht hat und Heizenberg hatte das Ding ja auch nochmal auf dem Fuß und mit ein bisschen weniger Pech wurde ja noch einmal abgefälscht, der hätte drin sein können. Also fand ich insgesamt wirklich ein Spiel, was sehr viel Mut macht für das Spiel gegen Darmstadt 98 jetzt. Weil wenn unser Team da so reingeht, dann, die sind ja nun auch, sind eh Aufsteiger. Da scheint mir jetzt auch gerade die Euphorie auch so ein bisschen verflogen zu sein. Die haben dreimal nacheinander 0-0 gespielt. Also ich glaube ja eh nicht an die breite Brust, aber so sehr ist sie dann, glaube ich, auch nicht mehr da. Und wenn man dann eben entsprechend viel Druck auf den Platz gibt, könnte ich mir vorstellen, dass dann eben auch das 1-0 auf jeden Fall relativ früh in der ersten Halbzeit schon fallen könnte, in den ersten 20 Minuten. Und dann vielleicht auch das 2-0 hinterher und nicht das 1-1.
Ich glaube, das war jetzt der zweitlängste Monolog dieser Sendung, nachdem Wilco letztes Mal beim Markus Ibusch Gast hier ein längeres Essay ausgebreitet hat. Aber fand ich sehr gut.
Ja, und da Wolf auch nicht da ist, wird es auch keinen noch längeren geben. Es ist immer gefährlich, wenn mich was freut. Das ist richtig. Also.
Ich würde an einer Stelle einhaken wollen, nämlich bei, das war gar kein so toller Fußball. Was mich begeistert hat im Spiel war, wir haben nach vorne wieder Ideen gehabt. Also es war wirklich schönes, größtenteils auch Kurzpassspiel. Und wenn der lange Pass kam, dann aber auch ein bewusster. Und die Dinger kamen an. Und gerade das 1-0 von Verhoek war genau so eine Art Tor, wie wir das in den letzten Wochen permanent gekriegt haben.
Ja. Nämlich
Bochum schnelles, will kontern, Tor. Wir machen den Ballgewinn im Umschaltspiel von Bochum eigentlich und können dann eben kontern und dann natürlich auch super Pass, ich glaube in dem Fall von
Kuballa
auf Verhoek und er macht ihn halt auch rein.
Ich fand es im Übrigen auch keinen schlechten Fußball, weil auch wenn du dir das 2-1 anguckst, wie Lennart T. sich da auf links durchsetzt, genau richtig verzögert und dann den Pass quer zum Strafraum, exakt in den Lauf von Basti Meier, glaube ich.
Das 3-2.
War das das dritte?
Ja.
Okay, aber zauberhaft vorbereitet, richtig, richtig gut gespielt. Auch schön den Ball mit in den Strafraum genommen, gut abgeschlossen. Also das sah alles richtig gut aus. Ich fand das kein Abstiegskandidatenspiel vom fußballerischen Niveau auf unserer Seite. Es war halt kacke, dass diese drei Dinger wieder reingingen und das ist das, was ich vorhin meinte, irgendwie so. Das erste Tor, wo Thiais den dann irgendwie gegen den, ich weiß gar nicht, Rumpf kriegt und das Ding dann halt
Oberschenkel, meine ich.
War Oberschenkel und dann halt 5 cm rechts vom Pfosten einschlägt. Wenn du Glück hast, läuft das Ding irgendwann links vorbei oder sowas, ne? Und ich fand es auch defensiv eigentlich gerade die erste Hälfte ziemlich stark, weil Bochum außer dieser ersten Chance in der dritten Minute oder so, die haben ja nichts gehabt. Selbst das Tor war ja dann einfach nur Glück, weil da irgendwie Thiais gegen den Ball kommt. So, das Ding war quasi schon weg.
Übrigens waren durchaus auch die meisten Bochumer, mit denen ich gesprochen habe, hinterher der Meinung, St. Pauli hätte das absolut verdient gehabt zu gewinnen. Also die fanden die Darbietung ihrer Mannschaft also dann wirklich sehr schlecht, haben also eigentlich alle sehr geschimpft. Und uns eben besser, wobei, naja, eben der Gesamteindruck, aber das ist dann natürlich, wenn man dann ein bisschen schlecht ist, die meinen, das Spiel sei irgendwie nicht so dolle gewesen, ich hatte es eben deutlich positiver wahrgenommen insgesamt.
Ja, aus unserer Sicht auf jeden Fall. Jetzt, wenn wir dich schon hier haben als Gast, muss ich natürlich sagen, warum machst du in der ersten Halbzeit nicht 2 Tore?
Jetzt weißt du, warum ich hinten spiele. ja, das ist natürlich, ich habe, glaube ich, jetzt das zweite Mal vor 3 Wochen gegen Heidenheim schon einmal die Latte getroffen, jetzt Pfosten. Das ist natürlich in unserer Situation, ist das vielleicht dann, klingt ein bisschen nach einer Binsenweisheit, aber wie du gerade auch sagtest, beim Zierer, dann geht so ein Ding halt rein, das ist dann so. Und vorne geht er halt an den Pfosten, da geht er halt nicht rein. Ja, wir wissen, dass wir uns in einer schwierigen Situation befinden und da gibt es nur eins, dagegen anzugehen. Ne? Und irgendwann, da bin ich mir ja sehr sicher, dass dann auch solche Dinge wieder reingehen werden. Und dann reden wir vielleicht dann auch über andere Dinge, die dann ein bisschen generell noch ein bisschen positiver sind, aber ich ja sehe das eigentlich ähnlich, wie ihr das gerade eigentlich schon, glaube ich, ganz gut analysiert habt. Das Spiel, glaube ich, war sehr ordentlich. Wir haben und da einmal noch einen ganz kurzen Rückblick auf Kaiserslautern zu machen, in der Halbzeit schon intern in der Mannschaft haben wir gesagt, mit dem Trainerteam, dass wir unabhängig davon, wie das jetzt vom Spiel ausgeht, das Ergebnis, natürlich wollen wir das Spiel gewinnen, wollen wir versuchen, komplette Leidenschaft und Kampf auf den Platz zu bringen. Weil wir wissen, wenn wir das auf Dauer ich glaube, du hast gerade von der positiven Energie gesprochen, die man vielleicht spüren konnte, das hört sich jetzt erstmal theoretisch an, wenn wir das schaffen, auf den Platz zu bringen, dann werden wir früher oder später auch wieder Spiele gewinnen. Und ich glaube, da war jetzt in Bochum, haben wir da weitergemacht und dann sind wir da, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, wenn wir das weiter hinkriegen. Ne? Und dann sieht man auch, dass eigentlich, wie du gerade sagst, die Tore gut rausspielt, dass eigentlich in der Mannschaft schon auch drinsteckt, gut Fußball zu spielen, auch wenn das natürlich momentan vielleicht nicht in jeder Situation so deutlich wird, weil einfach die Tabellensituation natürlich nicht in erster Linie hergibt, jetzt traumhaften Fußball zu spielen, sondern da andere Dinge momentan ein bisschen wichtiger sind. Ne? Aber ich bin ja momentan sehr, sehr positiv gestimmt, dass wir, wenn wir durch diese Einstellung dann weiter auf den Platz bekommen, dass wir auch wieder unsere Spiele gewinnen werden. Und nach Möglichkeit am besten schon am Sonntag.
Wann habt ihr denn erfahren, dass Robin Himmelmann im Tor steht?
In der Mannschaftsbesprechung.
Die ist am Freitag dann, oder?
Also ja, die ist dann, genau, ja, ich glaube, war am Donnerstagabend oder war es Freitagmittag ich glaube Freitagmittag vom Spiel oder Freitagnachmittag. Also in der Teambesprechung. Ne?
Ist das für dich wichtig als Verteidiger?
Naja, generell ist als Spieler ist es immer wichtig, wenn du neben dir hast, weil es ein Teamsport ist, wenn du vor dir hast. Das ist natürlich ist das wichtig, mit was für Spielern du auf dem Platz stehst. Also wenn du als Paradebeispiel Bayern München spielst, dann kannst du als einzelner Spieler auch ein bisschen schlechter sein, wenn du solche Leute neben dir hast, dann wirst du im Zweifelsfall immer gut aussehen. Ne? Von daher ist es als Spieler ist es auf jeden Fall wichtig, wenn du neben dir hast. Ne? Das ist ganz klar. Ne? Und die beiden, also ich glaube Robin sowohl als auch Chauny, da haben wir zwei und man vergisst immer, glaube ich, Philipp Herwagen bei der ganzen Diskussion. Es wird dann eigentlich immer nur über Robin und über Chauny geredet. Wir haben drei richtig gute Torhüter, wo, glaube ich, jeder von spielen kann. Ne? Das ist, glaube ich, jeder, der ein bisschen näher an der Mannschaft dran ist, sieht das genauso. Ne? Und ich möchte halt auch ja so ein bisschen natürlich auch Philipp Herwagen mit ins Boot nehmen, weil über den eigentlich immer gar nicht geredet wird. Es wird immer nur von öffentlicher Seite über Robin und über Chauny geredet und über Philipp, der hat letzte Saison, hat er glaube ich auch, wo er aus dem Kalten einfach reingeschmissen wurde, weil Robin sich verletzt hat, in Cottbus war es, ein sensationelles Spiel gemacht, ne, und ja, das ist natürlich für ein Team super, wenn du da weißt, dass du dich auf jeden da hinten verlassen kannst, ne.
Ich lasse das mal so stehen, ja. Gibt's da bei dir also andersrum, hast du heute Morgen das Abendblatt gelesen?
Heute habe ich nicht gelesen, weil ich den ganzen Tag mit meinem Sohn immer unterwegs war. Wir hatten ja heute trainingsfrei und da habe ich meiner Frau versprochen, heute mal die Familie ein bisschen in den Vordergrund zu stellen. Ich hoffe, dass man mir das auch dass man da Verständnis für hat in der Runde. Ich weiß nicht, ob ihr Familienväter seid schon, keine Ahnung.
Ich sollte dich von meinem Sohn übrigens grüßen. Du hast ihn in Lübeck beim Spiel, nach dem Spiel die Hand geschüttelt. Da war er, also der ist 6 Jahre, hing da am Zaun und ihr seid ja nach dem Spiel noch am Zaun gekommen und ich habe ihn inzwischen wieder dazu gebracht, dass er sich die Hände wieder wäscht, aber er hat sich sehr gefreut, weil du dich bei ihm dafür bedankt hast, also natürlich an die Kurve gerichtet, aber er war der Erste, als ihr auf ihn zukommt und da hast du gesagt, vielen Dank, dass ihr da wart und das hat ihn so gefreut. Von daher schönen Gruß.
Ja, schönen Gruß zurück. Ja gut, das war auch so gemeint. Also ich habe da ja das erste Spiel nach meiner Verletzung bei den Amateuren gemacht und das ist ja nicht selbstverständlich, dass dann so viele Zuschauer mitfahren oder Fans mitfahren. Von daher fand ich das eine tolle Sache und das habe ich dann damit auch zum Ausdruck gebracht. Ne? Und wenn ihn das dann gefreut hat, dann freut mich das auch und bestelle einen schönen Gruß zurück. Naja, und von daher habe ich heute halt den Tag mit der Familie verbracht und musste mich kurz aufklären.
Also es gibt einige Zitate, die da Herrn Schauner in den Mund gelegt werden und ich will einfach mal hoffen, dass er eigentlich cleverer ist und die so ein bisschen unglücklich zusammengeschnitten sind, weil er stellt sich sehr im Vordergrund dabei und sagt halt, ich habe 5 Punkte gesichert für die Mannschaft und deswegen fühle ich mich ungerecht behandelt. Aber ich will das jetzt auch nicht im Einzelnen diskutieren, weil ob es dann tatsächlich so gesagt wurde oder wie teilweise schon unterstellt, schon ein paar Wochen alte Zitate sind, die jetzt einfach zusammengestückelt wurden, das wissen wir natürlich auch
nicht. Kann ich jetzt so nichts zu sagen. Nur noch mal generell, ich glaube, dass wir da drei richtig gute Torhüter haben. Wie gesagt, ich müsste es jetzt mir nochmal genau angucken, um da jetzt wirklich fundiert irgendwas sagen zu können.
Also, dass er enttäuscht ist, dass er nicht spielt, finde ich gut, weil sonst
das hätte denke ich, er falschen das, Job. Das wollte ich sagen. Also, das ist, glaube ich, auch, wenn man einen gewissen Ärger als Fußball hat und also ich mag es auch nicht gerne auf der Bank sitzen. Das ist also, das sollte auch hier auch jedem so gehen. Wenn irgendwer sich freut, wenn er draußen sitzt, also ich glaube, dann brauchen wir nicht darüber reden, ob das der richtige Beruf für die Person ist. Ne? Und da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig. Ne?
Ja. Ich habe so gedacht.
Gab ja wohl auch einen Kontext, glaube ich, für dieses mit den 5 Punkte gerettet. Also in einer anderen Hamburger Zeitung stand das eben auch, sowas ähnlich wie in den Zeitungen stand das eben auch drin. Die wird gerne mal mit der Pizza zusammen ausgeliefert. Und
der Übersteiger kommt mit der Pizza.
Nee. Aber die Zeitung mit dem praktischen Format, die man deswegen dann früher auch mal in der U-Bahn gekauft hat, und da stand es eben auch drinne und ich glaube mit etwas ausführlicheren Zitaten oder so. Ich weiß jetzt nicht, mit welcher Zeitung Czerny da nun eigentlich gesprochen hat oder ob überhaupt mit einer von den beiden. Das ist heute ja gar nicht mehr so sicher. Ja, genau. Und da war es dann so kontextualisiert, dass er halt sagte, so er hätte sich dann daraufhin nochmal sehr selbstkritisch seine Spiele angeschaut und dabei eben auch Fehler festgestellt und auch zugegeben und aber so quasi sich selber gegenüber auch gesagt, naja, da und da hätte er aber dann aber wahrscheinlich auch mal Punkte gerettet. Ich fand das jetzt so eigentlich nicht so schlimm, weil man guckt halt, was hat man richtig gemacht, was hat man falsch gemacht. Das heißt ja nur noch lange nicht, dass er das Spiel alleine gewonnen hat oder so. So hätte das, so habe ich das überhaupt nicht verstanden.
Ja, also im Abendblatt war es so, dass das natürlich auch in den Zusammenhang gebracht wurde mit ich habe Fehler gemacht gegen Dortmund und irgendwie noch ein Spiel was und in Leipzig. Hm. Und die wurden ja eh verloren, also ist es ja gar nicht schlimm. Und umgekehrt habe ich in den anderen Spielen, wo wir Punkte geholt haben, welche gesichert. So, und ich halte ihn einfach dafür einen so netten Menschen, tollen Sportsmann, so wie ich ihn kennengelernt habe. Und deswegen glaube ich einfach nicht, dass er das so A gesagt hat, B so gemeint hat und C dann auch in diesem Kontext, wie es da am Abendblatt steht.
Von daher denke ich auch.
Verteidige ich ihn da jetzt einfach mal
pauschal. Kann ich mir auch in keiner Weise vorstellen, zumal am Ende in der Geschichte einfach stand, naja, ich will es dem Trainer schwer machen, das heißt also, ich biete mich an und so weiter. Ja, so was anderes kann man in der Situation dann natürlich auch nicht machen.
Wäre auch blöd,
wenn ich. Ja, eben, genau, was Sebastian sagt. Natürlich will ich spielen, klar.
Ja. Er kann sich nur auch ausrechnen bei Tabellenplatz 17 und gerade der Wechsel ist passiert. Da wird ihm jede Aussage halt auch auf die Goldwaage gelegt und dann sollte man vielleicht, wenn man in einer Medienstadt wie Hamburg ist, wenn man 29 ist und Vizekapitän, vielleicht so clever sein, dass man sagt, nee, ich sag nichts. Aber egal.
Gut. Aber selbst darüber, weil man ja nicht weiß genau, wie die Zitate zustande gekommen
genau.
sind oder so.
Im Zweifel für ihn. Nicht.
Genau.
Wollen wir noch was sagen zu Bochum oder sind wir damit durch?
Naja, das ist aber ist natürlich dann auch ein weites Feld, wo man dann auch die entsprechende Expertise mitbringen muss. So hier interner Fanknatsch dann bei den Bochumern dann wiederum gab es dann ja auch noch ein bisschen. Ne? Also nach dem Spiel wurde dann viel
Trainer,
erzählt.
Über Trainer entlassen. Ne? Also
Trainer wurde entlassen, genau, abgesehen davon irgendwie Beulerei zwischen Ultras Bochum und irgendwie Brigade Bochum und so weiter. Darüber wurde dann nach dem Spiel auch viel geredet. Wobei die Herren von der Brigade von allen Leuten, die darüber erzählten, eben sehr, sehr herzlich aus dem Stadion gewünscht wurden, mit sehr, sehr gutem Grund, weil die ja zu den Mitorganisatoren von diesem ganzen Hogesa-Kram dann gehörten. Aber irgendwie wirkte das dann so, als ob durch diese, durch die Feier von zwei irgendwie 15 Jahre Ultras Bochum, die eben eine kleine Pyroaktion gemacht hatten, auch sehr viel Aufmerksamkeit dann eben auch da war. Und diese Aufmerksamkeit hat dann wiederum anscheinend dazu führte, dass gewisse andere Gruppen sich da irgendwie auch einbringen wollten oder so. Also da ist dann wohl auch noch ein ziemlich derber Konflikt, der da schwelt. Seid ihr da irgendwie mehr drin?
Nee. Bochumer Ultras kenne ich nicht.
Was ich aber kurz aufgreifen möchte.
Ja, ich meine, solange sie rechte Vollidioten scheiße finden, finde ich sie schon mal sehr sympathisch. Und so wurde mir das, so schien mir der Kontext so auch zu sein.
Ich glaube, das ist auch konsensfähig, also bei uns zumindest. Ich habe mich ja als alter Peter Neururer-Ablehner sehr gefreut, dass ihr ihn abgeschossen habt, sozusagen.
Wie, du magst Peter Neururer nicht?
Ja, mit Begeisterung.
Woher kommt die Begeisterung?
Gleich nach Lothar Matthäus, was hast du mal Montagsspiele auf Sport 1 oder früher DSF geguckt, wenn er dann co-kommentiert hat?
Selten.
Es ist besser, aber schreiend im Kreis laufen. Und es gibt einfach so Trainer, die ich nicht mag, und wenn sie dann nach einem St. Pauli-Spiel gefeuert werden, so blöd das für den Einzelnen ist, kann man ja eine gewisse Genugtuung empfinden.
Du hast nie unter Peter Neururer trainiert, oder?
Nein, habe ich nicht. Ich kenne ihn persönlich auch nicht, außer natürlich von den Spielen. Ich kann auch gar nichts dazu sagen, warum er jetzt mal klar stand das heute in der Zeitung, aber was da stimmt, warum er entlassen wurde und so weiter. Ich meine, da maße ich mir auch gar kein Urteil an. Eins natürlich klar, wird ja immer im Fußball wird immer nach Typen geschrien. Ich glaube schon, dass man sagen kann, dass Peter Neururer ein Typ war. Was genau da vorgefallen ist, weil es ja angeblich nicht die Sportsituation war, kann ich gar nicht beurteilen, will ich auch gar nicht beurteilen. Ich habe ihn immer als offenen Sportsmann kennengelernt bei den Spielen. ich finde es ein Stück weit schade, dass er nicht mehr im Fußball oder jetzt kein Trainer mehr ist, weil ich finde, dass er ein Typ war, aber mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen. Kann auch keine fundierte Aussage tätigen, ob das richtig ist oder nicht, weil ich da viel zu weit weg bin. Mich momentan auch, ich bin mit unserer Situation beschäftigt und ich jetzt auch mit der Trainersituation in Bochum jetzt, können wir damit dann, glaube ich, auch abhaken.
Ich glaube, der letzte Trainer, der nach einer Niederlage gegen uns, beziehungsweise nach dem Unentschieden, weiß ich gar nicht, aber nach Niederlage gegen uns entlassen wurde, war übrigens Michael Fronzek.
Stimmt, Gladbach damals.
Ja. Ja. Stimmt, lange, ja. Da war ich
noch Gladbach. Noch da, ne?
Genau. Mhm. Ja, da haben wir bei euch, das war unter der Woche abends, glaube ich, oder war es ein Wochenende abends, haben wir damals noch dir Millerntor verloren, mit Gladbach damals sind nach Hause und dann wurde Michael Fronzek damals entlassen, ja. Das stimmt.
Was ich mich zu dem Kontext irgendwie immer mal wieder frage, wie nimmt man das als Spieler wahr, wenn der eigene Trainer gefeuert wird? Also ist das Teil des Geschäfts und deswegen eigentlich relativ normal, oder?
Ist ja auch noch nicht lange her bei euch jetzt.
Was heißt normal? Also natürlich gehört es, wenn du jetzt wie ich auch schon ein paar Jahre in dem Geschäft tätig bist, natürlich gehört es irgendwo dazu. In Gladbach habe ich sehr, sehr viele Trainer in ein paar Jahren mitgemacht, verschiedene Sportdirektoren. Also das prinzipiell glaube ich immer, dass es nicht gut ist, wenn oft gewechselt wird. Aber klar muss natürlich auch der Einzelfall entscheiden. Also wenn du im Fußball wahrscheinlich sind ja die Mechanismen des Geschäftes, wenn du keinen sportlichen Erfolg hast, dann ist es meistens der Trainer, der daran glauben muss. Das ist wahrscheinlich ein Stück weit so. Aber oftmals wird sicherlich irgendwo auch zu überhastet irgendwie ein Trainer gefeuert wieder oder man hat dann oftmals das Gefühl, dass irgendwas gemacht werden muss und dann muss halt der Trainer dran glauben. Prinzipiell sieht man, glaube ich, bei den Vereinen wie jetzt zum Beispiel in Gladbach, in Bremen hat man es lange Jahre gesehen, wenn auf Kontinuität gesetzt wird, dass es auch oftmals zum Erfolg führt. Ne? Und da würde ich mir schon wünschen natürlich, dass viele Vereine irgendwo ein Stück weit mehr dann auch dem Personal, das sie eingestellt haben, also wo sie ja dann auch zu dem Zeitpunkt dem Personal vertraut haben, dann auch in der Krise ein bisschen länger vertrauen würden. Das würde ich mir schon wünschen dann. Aber im Fußball ist es leider nicht immer so. Ne?
Du hast ja bei St. Pauli jetzt auch schon 4 Trainer mit Maggie. Also ja. Schubert war da, als du kamst.
Genau, dann
Fronzek. Da kamt ihr zusammen, glaube ich sogar, ne?
Genau. Dann
ihr kanntet euch aus Paderborn schon.
Genau, ja, ihr kennt uns aus Paderborn, genau.
Dann Fronzek.
Dann Fronzek, Wabitz und jetzt Maggie. Ja, 2 Sportdirektoren mit vorher Helmut Schulte und jetzt Rashid. Eigentlich war ja St. Pauli, zumindest wenn man als erst vorher von außen betrachtet hat, immer natürlich stand irgendwie ein Stück weit für Kontinuität, ne, auf der Trainerposition. Von daher glaube ich, wäre das natürlich schön, wenn das auch wieder jetzt mit Maggie dann irgendwo so passieren würde. Ne? Und ich glaube schon, dass das auch im Verein irgendwo auch ein Stück weit wieder gewünscht ist nach den vergangenen Entlassungen. Aber ja, wie gesagt, das ist jetzt auch nicht meine Aufgabe, sowas zu bewerten oder halt, ja. Mhm. Ne, das ist, ich kann nur generell sagen, dass es im Fußball, glaube ich, schön wäre, wenn öfter auf Kontinuität gesetzt werden würde, weil angefangene Arbeit dann auch zu Ende gebracht werden kann. Ne?
Du bist jetzt ja schon ein paar Jahre im Verein. Hast du den Wechsel im Präsidium? Nimmst du das mehr oder weniger zur Kenntnis oder hast du da auch irgendwie ein näheres Interesse? Also jetzt von Stefan Orth zu Uke Göttlich?
Was meinst du näher Interesse?
Also sprich, ihr seid ja auch auf der Jahreshauptversammlung. Ich weiß nicht, ob völlig freiwillig oder ob ihr das machen sollt, keine Ahnung. Aber da sitzt man ja auch ein paar Stunden rum und fragt sich sicherlich so das ein oder andere, ob das alles wie in dieser deutschen Vereinsmeierei üblich halt so sein muss und so lange dauern muss. Aber da hört man ja auch wahrscheinlich dann vieles, was die Präsidien dann so sagen. Und ich weiß nicht, inwieweit ihr in der wöchentlichen Arbeit da auch Kontakt zum Präsidium habt. Aber nimmt man das nur irgendwie zur Kenntnis oder denkt man auch, nee, unter Ort war alles super oder es war halt nicht so super und ich freue mich jetzt und kriege vom neuen Präsidenten auch was mit? Oder ist das Präsidium für dich als Fußballprofi eher etwas, was außen irgendwie rumschwebt?
Also in unserer täglichen Arbeit ist ja nicht so, dass der Präsident den ganzen Tag am Trainingsplatz steht und sagt, den Pass hast du gut gespielt und den Pass hast du schlecht gespielt. Dafür ist ja eine sportliche Leitung da. Prinzipiell glaube ich es genau wie in der sportlichen Leitung, dass es gut ist, wenn ein Verein auf Kontinuität setzt. Aber es gibt halt im Fußball natürlich auch immer auch immer Veränderungen. Das ist auch ein Stück weit normal. Für uns als Spieler Ist es schon gut, wenn wir natürlich einen persönlichen Draht dort zum Präsidium haben. Ich glaube, das ist auch wichtig. Wir haben jetzt am Wochenende eine Weihnachtsfeier, da war das ganze Präsidium auch da, um sich einfach mal kennenzulernen. Ich glaube, das ist gerade bei einem Verein wie St. Pauli auch fast schon Grundvoraussetzung, dass man sich untereinander kennt irgendwie. Aber in der täglichen Arbeit ist natürlich, hat die Mannschaft natürlich jetzt nicht so viele Schnittmengen mit dem Präsidium. Also da haben wir mit der sportlichen Leitung, mit dem Trainer und dem Sportdirektor zu tun. Ne? Ich glaube, das ist auch gut so. Das ist auch gut so, dass das hier so bisher gehandhabt wurde und ich glaube auch weiter so gehandhabt werden soll, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, dass halt nicht irgendwann der Präsident die Mannschaft aufstellt, wie es vielleicht bei vielen mit 10 Vereinen so ist, wo dann der Präsident sagt, den Spieler habe ich jetzt aus Südamerika geholt, der muss jetzt auch spielen, sondern dass das weiter in die sportliche Leitung entscheidet. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg. Und da glaube ich, das sollte auch weiter beim FC St. Pauli und wird wahrscheinlich auch weiter so gehandhabt. Ne?
Ja. Sebastian? Weil du es gerade angesprochen hast, als Laie und von außen stelle ich mir es immer so vor, ihr trainiert mit dem Trainer und dann gibt es den Sportdirektor oder die sportliche Leitung, die aber eigentlich eher, ich sag mal, eine stärker bürokratische Funktion hat, Verträge abschließen, Scouting, sowas. Offenbar ist das ja nicht ganz so. Sprich, Rashida Susi ist wohl auch beim Training dabei, oder? Also welche Funktionen übernimmt der dann? Also was macht?
Naja, das ist ja allein schon mal, weil das Büro von ihm am Trainingsgelände ist. Also Rashid ist schon ein Sportler, der auch ziemlich nah an der Mannschaft dran ist. Der natürlich durch sein Büro dann auch viele Trainingseinheiten sieht und so. Dadurch, dass er auch selbst Fußball gespielt hat. Ich meine, es gibt ja auch andere Beispiele, wo die vielleicht dann nicht aus dem Fußball kommen, nur aus der Wirtschaft. Von daher kann er natürlich schon viele Situationen auch gut einschätzen. Das ist schon ein großer Vorteil, glaube ich. Ne? Wie gesagt, aber letztendlich ist endlich nicht, dass Rashid auf dem Trainingsplatz steht und sagt, ihr müsst jetzt die Übung so ausführen. Also da ist ein Trainer und ein Trainerteam für zuständig. Ne? Das sind so die Abläufe. Also das habe ich bisher auch nicht anders kennengelernt. Ne?
Ich habe ein ganz dunkles Kapitel in deiner Karriere gefunden, nämlich nicht der Fakt, dass du bei Paderborn warst, sondern
wir. Das ist nicht so laut, meine Frau kommt aus Paderborn. Wenn ihr das hört nächste Woche, dann.
Dann müssen wir da jetzt doch leider ins Detail einsteigen, weil ein Running Gag in dieser Sendung ist, dass wir über Fußballlieder sprechen und da ist einfach Paderborn der große Schrecken. Gab es zu deiner Zeit schon dieses furchtbare Lied mit Paderborn, Erhebe dich und lauf?
Genau, es gab auch Hermann Lönz, die Heide brennt, gab es auch damals. Das war das alte Stadion, war noch in, hieß noch Hermann Lönz Stadion, da gab es auch ein eigenes Lied. Ich weiß nicht, ob ihr da mal gewesen seid mit der
mit der Stromleitung.
Genau, durfst du den Ball nicht zu hoch schießen. Das gab es damals auch, ja.
Und diesen Halbzeitsong, Halbzeit, es ist soweit, da war der meistens in der Kabine wahrscheinlich, aber.
Den gibt's auch dort, ja.
Ja, furchtbar. Konnte man da nicht mal intervenieren und sagen,
wenn kannst du ja mal einen Antrag stellen. Also wie gesagt, ich habe mich dann in der Halbzeitpause meistens versucht, auf die zweite Halbzeit vorzubereiten und weniger auf mich auf das Lied zu konzentrieren. Das war für mich jetzt nicht vorrangig. Also was es zu Paderborn, glaube ich, zu sagen gibt, ist, dass dort hervorragende Arbeit geleistet wird, seit Jahren. Ich glaube, wenn man vor 5 oder 8 Jahren jemand gefragt hat, ob Paderborn mal in der ersten Liga spielt, hätten die alle wahrscheinlich viel Geld auf Nein gewettet. Von daher ist das, glaube ich, umso höher anzurechnen, was sie dort gemacht haben mit Kontinuität und kontinuierlich guter Arbeit. Wurde der Verein eigentlich letztendlich, ich war das erste Mal da war ich 18, das war noch zu Drittliga-Zeiten, sind wir damals aufgestiegen in die zweite Liga, dass du nicht jetzt versucht hast, von heute auf morgen direkt in die erste Liga zu kommen. Der Präsident hatte damals gesagt, der Finke, sein Fernziel ist mal erste Liga, da wurde er belächelt für. Und ich glaube, dass viele Kritiker jetzt das vielleicht ein bisschen anders sehen. Ne? Und ja, das gibt's, glaube ich, zu Paderborn zu sagen. Ne? Und sie spielen eine super Saison dort in der ersten Liga, was ihnen, glaube ich, auch wenig Leute zugetraut hätten. Und von daher, glaube ich, sollte man dort mit Respekt dem gegenübertreten, was sie dort gemacht haben und nicht mit Häme oder mit wie auch immer, ne? Also
definitiv, außer bei der Musik.
Dann, die ist aber auch ja von den Pudis, welche dann ja den sportlichen Teil nicht zu verantworten haben. Also hier Paderborn, erhebe dich und lauf, meine ich irgendwo mal gelesen zu haben.
Das von den Pudis?
Ja, es stimmt, jetzt weiß ich über wo. Es stand mal in der 11 Freunde, dass dieses Lied tatsächlich von den Pudis komponiert wurde, die, glaube ich, auch insgesamt 4 oder 5 Hymnen für verschiedene Vereine komponiert haben.
Okay, aber
die eben nicht nur im Osten.
Aber die singen das nicht. Das ist nicht, also die sind nicht Interpreten.
Also ich kann jetzt die
das Gesang, müssen wir nochmal recherchieren.
Den einzigartigen Gesang der Pudis nicht sofort identifizieren.
Ich also meine nicht. Tante war ja mal mit dem Gitarristen verheiratet, aber gut, das führt jetzt zu weit.
Ich hab ja nur die Version. Das macht unter euch aus.
Paderborn.
Ja, nee, lass
es.
Okay, eine Sache, die ich noch im Zettel habe, ist deine Social-Media-Aktivität. Da haben wir nämlich auch von Kerstin auf Twitter die Frage bekommen, warum du noch nicht bei Twitter bist. Daraufhin habe ich jetzt mal nachgeguckt. Du hast, oder es gibt eine Seite www.sebastianschachten.com, die aber
auch nicht von mir betrieben
nicht wird. Von dir betrieben wird.
Es gibt eine, glaube ich, auch eine Facebook-Seite. Das ist eine Frau, die sich da sehr, sehr viel Mühe gibt. Ich bin da selbst eigentlich nicht so aktiv, also das ist auch nicht meine Seite. Das ist eigentlich eine Fanseite, mhm. Und sie macht die mit sehr, sehr großer Hingabe und sehr, sehr viel Leidenschaft. Und ja, das freut mich, dass es ja, solche ja, Fans und Zuschauer gibt, die da wirklich mit dem Herzen bei der Sache sind. Ich bin eigentlich nicht so so Social Media affin und so aktiv. Vielleicht muss man es mal ändern, aber ich mit Twitter kenne ich mich gar nicht aus. Müsste mir einer da ein bisschen bei helfen, aber da gibt es euch nur zu sagen, dass das also echt eine tolle Arbeit ist, die Dame, die Elke dort macht. Und ich bin auch dankbar dafür, dass es ja solche Fans gibt halt letztendlich. Ne? Denn ich glaube, das kann man auch nur positiv heißen. Ne?
Du hast etwas über 1850 Fans, also wenn da 1910 sind, dann sagen wir dir nochmal
Bescheid. Genau, auf jeden Fall. Ja, ich denke, für eine Seite, die von einem Fan für mich gemacht wurde, ist das eine tolle Zahl, ne? Also das ist ich bin da echt glücklich, dass das so ist, ne?
Wenn du bei Twitter anfängst,
kannst du mir ja vielleicht erstmal
einen
Crashkurs geben,
genau. Ansonsten Ralf Gunisch macht das bestimmt auch
gerne. Ja, Ralle, glaube ich, den kann ich auch anrufen auf jeden Fall. Der ist da auf jeden Fall weitaus aktiver als ich, ne?
Das stimmt. Weitere Fragen?
Aber klar, ich habe auch schon mal da jetzt überlegt, glaube Schneck hat jetzt eine eigene Facebook-Seite, hat er neulich gemacht. Mit ihm hatte ich mich neulich ausgetauscht, mache ich vielleicht auch eine eigene Seite. Das ist schon, spielt schon in meinem Kopf eine Rolle und überlege ich auch, bin ich noch nicht zu gekommen. Aber es ist schon, dass ich da auch Gedanken habe, das dann vielleicht selbst zu machen, aber bisher ist es so, dass sie ja so eine Fanseite gibt und ich da echt dankbar bin, dass sie das so macht. Ne?
Also Facebook-Seite hat Ralf Gunisch auch, also auch da kannst du gerne fragen.
Da hätte ich fast nicht gedacht. Ne?
Ich habe noch eine weitere Frage von Patrick ABCXYZ, der da fragt, ob du mit dem Künstlernamen Weißer Brasilianer zufrieden bist.
Ist er von ihm?
Das hat er nicht geschrieben, weiß ich nicht.
Ja, kannst davon ja mehrere geben? Ich denke da irgendwie immer an Ansgar Brinkmann.
Ja, ich auch. Also deswegen, hast du das schon mal gehört zumindest, dass du so genannt wirst?
Ich glaube, mir hat das mal jemand in der Kurve gesagt. Da wusste ich aber nicht, ob er das ernst meint oder ob er mich auf den Arm nehmen wollte. Aber wenn das so ist, also klar, das freut mich natürlich, aber wie gesagt, momentan sind dann vielleicht auch ein paar andere Tugenden noch gefragt. Aber ja,
okay, lassen wir mal so stehen.
Genau.
Wir hatten vor einiger Zeit Fabian Bolz.
Ja, möchte ich eigentlich so, da müsst ihr entscheiden, ob das gut ist oder ob das passt, da möchte ich eigentlich gar nicht so viel zu sagen.
Also ich fehlt bei dem Spitznamen die Wucht, muss ich sagen. Also was ich ja an deinen Auftritten
der wuchtige finde, weiße Brasilianer ist aber auch.
Ja, also meine wirklich sind, ich denke da an schnelle, diese schönen, schnellen Läufe nach außen oder wenn er dann drin ist, vor allen Dingen auch sehr explosiver Torjubel. Also da finde ich, geht kaum was drüber. Das ist alles irgendwie so bei brasilianisch, denke ich dann doch eher so an leichtes Tänzeln mit hohem Technikanteil. Also so ist ja dann doch das Klischee. Das heißt jetzt nicht, dass ich deine Technik jetzt kritisiere.
Ich müsste mal auf Toilette. Gibt's, ne?
Lass mal Christoph noch einen Satz zu Ende machen.
Ja, ich rede mich hier noch ein bisschen mehr ins Fettnäpfchen. Nee. Es fehlt mir da der Wumms. Wie gesagt, das war eben das ist irgendwie so ein bisschen PS reduziert.
Der weiße Brasilianer ist PS reduziert.
Ja, das finde ich, da muss noch ein bisschen
mehr. Dann ist es doch jetzt deine Aufgabe, dir während der Toilettenpause einen neuen Spitznamen auszudenken.
Gut, dann machen wir nach der Pause weiter.
Als einziger hier arbeiten, ist ja super.
Machen wir weiter mit den Fragen, die über Twitter kamen. Eine Frage vom User Filinho, der da fragt, ich fand die These spannend, dass das Boller-Abschiedsspiel nicht gut für das Team war, wegen der Sympathie für die Ehemaligen. Vielleicht holen wir ganz kurz aus. Es gab das Boller-Abschiedsspiel und es waren halt ganz viele, ich sag jetzt mal St. Pauli-Legenden im Stadion, die sich eben hier in Bollers Mannschaft bewegt haben und ihr wurdet, als ihr reinkamt ins Stadion, ausgepfiffen. Natürlich total lustig gemeint und ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, gerade bei den Jüngeren, die noch nicht so lange da sind, die haben schon ein bisschen irritiert geguckt.
Bei dem Spiel war ich leider noch verletzt. Ich hatte sehr gerne mitgespielt. Die These kann ich so eigentlich nicht unterstützen, weil ich glaube, dass das zeigt, was die Leute hier jahrelang irgendwie gemacht haben. Und sprich, da waren Leute, weil die 5 bis zu 10 Jahre für den Verein gespielt haben und ich nenne es mal, ihre Knochen dafür hingehalten haben und alles dafür gegeben haben. Und ich glaube, dann sind wir weit davon entfernt zu sagen, dass das für die aktuelle Mannschaft nicht gut ist, weil ich finde es toll, dass Leuten, die so lange für den Verein gespielt haben, dann so letztendlich gefeiert werden hier. Und das war, glaube ich, eher sogar für die Mannschaft ein Ansporn zu sagen, das wäre toll, wenn das irgendwann mal für uns auch so gemacht werden würde, wenn wir vielleicht irgendwann mal als Stars mit nach der Karriere dann mal wiederkommen und an so einem Spiel teilnehmen. Also da bin ich ganz anderer Meinung eigentlich. Und um noch einen Satz über Boller loszuwerden, das ist ja eigentlich unfassbar, wenn du guckst, da kommen um die 20.000 Zuschauer für ein Abschiedsspiel, was mal eben ein paar Wochen vorher gefühlt irgendwie aus dem Boden gestampft wurde. Also das zeigt ja schon, wie das der Verein lebt und was hier wichtig ist. Und ich glaube, das ist also eine ganz tolle Sache. Ne?
Also ich glaube auch, die Sympathie für die Ehemaligen, das war jetzt nichts, was euch gestört hat. Im Gegenteil, ich denke auch, das waren ja, was hier rumlief, teilweise waren ja, mein Freund Frank sagt immer, fußballerische Antichristen teilweise und die wurden da gefeiert wie sonst was. ein bisschen hart natürlich, aber ist irgendwie in der Mannschaft vorher ein Thema, dass man das absichtlich verliert? Oder ist das einfach, hat sich das so ergeben, weil die Stimmung an dem Tag so war und man gedacht hat, na komm, lass die alten Männer mal ein Tor schießen?
Ich glaube eher so. Ich habe jetzt nicht auf dem Platz gestanden, ich habe das auch entspannt von der Tribüne angeguckt, auch wenn ich gern gespielt hätte. Was ich einfach toll fand, wenn ich dann Lelle gesehen habe, wie der noch versucht hat zu marschieren und das war schon irgendwie toll. Da habe ich mitgeklatscht auf der Tribüne. Also muss ich so sagen, das war schon irgendwie toll, ne? Und die ganzen Jungs, die dann mit einigen habe ich auch noch zusammengespielt, bin ja nun auch schon ein paar Jahre hier, war es dann schon toll, die auch mal wieder auf dem Platz zu sehen. Ne? Der eine vielleicht mit 1-2 Kilo mehr, aber nichtsdestotrotz war das ein Riesenevent und ich glaube, so sollten wir das auch stehen lassen. Ne? Und ging ja dann abends weiter, wenn dann der TS Ullmann da für den Boller auftritt und also das war schon toll, war schon Gänsehaut pur und ich glaube, das gibt's nicht bei vielen Vereinen, glaube ich.
Wenn wir bei dem Spiel sind, ein Thema, was sich aufdrängt, Dennis Nacki, redet ihr darüber in der Mannschaft?
Ja, das ist, na klar ist das Thema. Also ich habe mit Dennis noch zusammengespielt. Ich finde, er ist ein super Spieler, der uns auch gut zu Gesicht stehen würde. Ich würde mich freuen, ich weiß nicht, wie weit das stimmt, was in den Medien steht. Ich würde mich freuen, wenn er kommen würde. Ich fand auch die ganze Diskussion damals, dass er ja ein schwieriger Charakter ist und so, fand ich eigentlich gar nicht. Also ich in der Mannschaft hatte Dennis auch immer ein super Ansehen. Also ich sehe das sehr, sehr positiv, ne? Und ich glaube, dass so ein Typ uns auf jeden Fall auch gut tun würde.
Ich guck mal die anderen beiden an.
Ich würde mich auch freuen, ehrlich gesagt. Also die Fußballkennermeinung veröffentlichterweise in den sozialen Medien und so weiter geht dann ja auch gerne dahin. So von wegen irgendwie bloß nicht. Da wird irgendwie jetzt so viel Trara drum gemacht. Also quasi, dass die positiven Emotionen, die Dennis Nacki auslöst, dann schon wieder gegen ihn verwendet werden. Und das finde ich dann aber auch Quatsch. Also irgendwie finde ich das. Ja, man manche Sachen sind dann eben so, die finde ich aber überhaupt nicht schlimm. Also zum Beispiel, natürlich kommt die Naki-Fahne dann vielleicht einmal zu oft bei Bollers Abschiedsspiel, aber irgendwie ist es auch herzergreifend zu sehen, dass ihm das eben auch wichtig ist, dass er dabei was empfindet. Und ich finde es dann auch schön, jetzt zum Beispiel von Sebastian zu hören, dass da jetzt irgendwie nicht, also hört man ja, dass er nicht irgendwie gleich denkt, ach, jetzt der mit der Fahne wieder, sondern dass da eben auch keine negativen Emotionen in der Mannschaft dann irgendwie so.
Es ist wird ja oftmals auch gesagt, wie hat diese ganze Sache schwierige Typen und so weiter. Ich glaube, das wird dann auch ein bisschen zu hoch gegangen, glaube ich. Also ich habe noch mit keinem Spieler zusammengespielt, der irgendwie sich nicht in ein Mannschaftsgefüge irgendwo eingefügt hat und sich dort zurechtgefunden hat. Also das würde ich mal außen vor lassen. Ne? Und wie gesagt, ich kann es nur mal wiederholen. Ich würde mich freuen. Dennis ist ein super Typ, der uns, glaube ich, gut tun würde. Aber alles andere liegt jetzt auch nicht in meiner Hand. Ne?
Und das war alles der Übersteiger.
Dann genau, dass er kicken kann, hat man da auch noch gesehen, glaube ich. Also von daher, mehr gibt es dann auch nicht zu sagen.
Ja, wollte ich auch noch mal sagen, dass er ja nicht nur die Fahne beim Abschiedsspiel in den Boden gerammt hat, sondern dass er tatsächlich ein gutes Spiel hingelegt hat, auch wenn so ein Freundschaftskick natürlich jetzt kein absoluter Gradmesser sein kann. Aber wir haben ja von ihm auch schon viele andere Spiele gesehen. Eben nicht immer sehr, sehr konstant. So, von daher war ich dann zwischendurch auch ein bisschen skeptisch. Das kann ich dann auch schon verstehen, dass man so denkt, aber auf der anderen Seite, ich fänd's irgendwie gut. Also auch ein Bauchgefühl.
Okay, also ich äußere mein Bauchgefühl, ich bin dagegen, aber ich würde mich auch tatsächlich für ihn als Person freuen, wenn wir das schaffen, ihm ein leistungsgerechtes Angebot zu machen oder ein leistungsabhängiges, wie heißt das? Leistungsbezogenen Vertrag, ja, so zum Beispiel, wo er vielleicht sich auch tatsächlich erstmal über die U23 empfehlen darf. Und wenn man dann sieht, in der täglichen Arbeit, der reicht auch locker noch für die zwei Liga, dann soll man es meinetwegen probieren. Aber ich würde jetzt auch nicht in Tränen ausbrechen, wenn wir ihn nicht holen. Weil ich tatsächlich das bringt nur Unruhe irgendwie noch so im Hinterkopf habe. Und ich halt, also bei mir schüttelt es halt intern schon mal, wenn er als erstes einen Artikel über die Bild-Zeitung lanciert und auf seiner Facebook-Seite dann erstmal einen Screenshot von der Bild.de-Seite bringt. Das, weiß ich nicht, solche Leute brauchen wir gerade nicht, finde ich. Aber ich glaube, ich bin da momentan auch nicht mehrheitsfähig in der mit der Meinung.
Ich finde es ja ambivalent irgendwie. Bis eben hätte ich dir sofort zugestimmt und der Eindruck von außen ist halt schon eher so, ja, bringt Unruhe rein. Aber was Sebastian gerade sagte, so, okay, ich kann nicht beurteilen, wie das in der Mannschaft wirkt, so, ne? Und die Frage ist halt so ein bisschen, was kostet der Spaß im Verhältnis zu dem, was dann eventuell an Leistung rauskommt? Kann ich nicht beurteilen. Ich sehe das im Moment so ein bisschen unentschlossen. Aber ich bin ja auch zum Glück nicht in der Position, dass ich sowas irgendwie entscheiden muss. Ich fand ihn selber als Zuschauer im letzten Jahr hier zumindest irgendwie eher anstrengend. Und
ja. Vielleicht schaffen wir es ja zur neuen Saison mal rasch, Susi einzuladen, dann kann er uns dann ja erzählen, warum er ihn geholt hat oder warum er ihn nicht geholt hat. Werden wir dann ja sehen. Okay, dann haben wir die Frage von Fellini auf jeden Fall abgehakt. Nächste Frage, die in eine ähnliche Richtung geht, von User Milkcore. Was denkst du über die derzeitige Diskussion, dass dem Team ein Leader, sprich ehemals ein Fabian Boll, fehlt?
Wenn du, wie wir momentan auf Tabellenplatz 17 stehst, fehlen dir als Mannschaft die Argumente, das zu widerlegen. Ich hoffe, dass wir das in den nächsten Wochen zeigen können, dass das nicht so ist. Momentan ist es schwer, was gegen zu sagen und will ich auch gar nicht kommentieren.
Okay.
Aber dass ein Spieler wie Boller uns fehlt oder generell eine Mannschaft gut tut, das steht auch außen vor. Da gebe ich ihm auch recht.
Zweite Frage von der kleine TM, Samuel Helpster, der da fragt, mich würde interessieren, wie die Stimmung in der Mannschaft ist, falls solche Fragen erlaubt sind. Du hast vorhin beim Kessel Braun-Weiß ja schon ein bisschen angedeutet, dass die Stimmung aus deiner Sicht sehr gut ist. Gibt es da noch irgendwas zu ergänzen?
Natürlich ist die Stimmung jetzt nicht euphorisch. Das ist, glaube ich, ganz klar. Und es sind sich alle bewusst, in was für eine Situation wir, glaube ich, momentan stecken, dass die Situation sehr, sehr schwierig ist. Das habe ich auch mal betont. Wir haben vor 2 Jahren einmal Abstiegskampf gehabt. Ich habe mit Gladbach gefühlt 4 Jahre lang im Abstiegskampf gehangen. Ich weiß schon, dass das eine sehr, sehr schwierige Situation ist und es ist nur möglich ist, wenn du als Mannschaft zusammen da durchgehst Und ich würde sogar noch, also gehe sogar noch weiter, ich sage, wenn du als Verein, als Mannschaft, Fans, alle die mit dem Verein zu tun haben, zusammen da durchgehst. Wenn du das nicht machst, glaube ich, wird es fast unmöglich, das zu schaffen. Mit der Stimmung, dass die Stimmung gut ist, meinte ich, dass es nicht in der Mannschaft, ja, wie vielleicht schon mal gesagt wird, irgendwelche Grabenkämpfe gibt oder wie auch immer, die Mannschaft dort entzweien. Das meinte ich damit. Aber natürlich ist die Stimmung nicht euphorisch und ich würde sie als konzentriert und fokussiert bezeichnen.
Wie ist denn das als Fußballprofi? Gelingt dir das nach dem Training oder nach dem Arbeitstag, wie du es nennen willst, so halbwegs das rauszudrängen oder auszublenden? Ich stelle mir das schon anstrengend vor, wenn man irgendwie weiß, wie es um den eigenen Verein bestellt ist. Wenn du jetzt irgendwie erzählst, du warst heute mit deinem Sohn oder mit deiner Familie unterwegs, kannst du dann abschalten oder beschäftigt dich das dann?
Naja, ein Beruf beschäftigt einen, glaube ich, immer ein Stück weit. Aber ich kann schon, wenn ich mit meiner Familie unterwegs bin, kann ich schon abschalten, ja. Also dann ist auch in der Zeit dann auch, mein Sohn ist jetzt knapp 2,5 Jahre, da steht er auch ganz klar an erster Stelle. Mhm. Das bin ich meiner Familie und meiner Frau, glaube ich, auch schuldig, dass, denn wir sind schon viel unterwegs, dass wenn ich die Zeit, dann, die ich zu Hause bin, dann auch für die da bin. Und das werde ich auch versuchen, in Zukunft weiter so handzuhaben. Und ich glaube, es ist auch mal ganz gut. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sogar gut ist, wenn du dann auch mal bewusst an was anderes denkst, als den ganzen Tag nur an die Schwere der Situation.
Klar, ändert ja auch nichts.
Genau.
Kann dein Sohn in der Kurve schon mitsingen?
Ja, geht so langsam los, ja. Fängt jetzt an, die Lieder nachzusingen. Das ist schon immer ein Highlight, wenn ich das dann von meiner Frau höre und er dann zu Hause die Lieder nachsingen, wenn ich nach dem Spiel zu Hause bin. Das ist schon schon ein schönes Gefühl.
Hat er Lieblingsfanlied?
Er klatscht immer zu St. Pauli. Das ist sein momentaner Favorite. Ich denke, das wird sich dann in den nächsten Monaten, wenn dann auch vielleicht, sagen wir mal, die Lieder noch ein bisschen besser versteht, dann auch vielleicht noch ändern. So sieht es momentan aus.
Wir haben jetzt gerade Zuwachs in der Runde bekommen, nämlich von der Fan-Talk-Show nebenan mit Thomas Megle ist Christoph Pieper dazugekommen. Hallo Christoph.
Hallo, schönen guten Tag.
Fantastisch, dass du dir auch die Zeit nimmst. Haben wir Megle jetzt entlassen eben? Hat er sich gut verkauft?
Nee, der macht das ja ganz gut. Ne? Also der ist ja schon Profi genug und das war eine ganz runde Veranstaltung. Alle Themen, die gerade das St. Pauli-Kosmos so beschäftigen, wurden angesprochen und die hat er, glaube ich, so weitestgehend gut beantwortet. Und also ich habe nichts zu meckern.
Hat er über Dennis Nucky gesprochen, weil wir es gerade hier diskutiert haben?
Hat er.
Und was hat er gesagt?
Ein Abwägungsthema halt ist, weil er sagt, er kennt den Dennis ganz gut, hat viele Sachen mit ihm erlebt, kann die fußballische Qualität natürlich auch gewisserweise einschätzen und da haben wir das auch schon wieder zu Ende, was er gesagt hat.
Okay.
Er wurde zwar festgenagelt auf ein Ja oder Nein, kommt er jetzt oder kommt er jetzt nicht, und er hat sich zu einem ganz klaren Vielleicht, auf jeden Fall vielleicht, dann hinreißen lassen und so ist es dann auch.
Okay, Sebastian hat auf jeden Fall gesagt, er würde sich freuen. Lassen wir mal so stehen. Gut. Ich habe vorhin schon mal in der Anmoderation das erwähnt, du trägst schwarze Fußballschuhe. Du kannst damit einen großen Club beitreten, dem außerdem noch Bernd Nährich, Ralf Runesch und Fabian Boll angehören und dann wird es auch schon eng. Ist das Überzeugung? Ist das Zufall? Hat sich das irgendwann so ergeben?
Als ich 18, 19 war, da gab es noch gar nicht so viele andere Farben. Da ging das so langsam los mit verschiedenen Farben. Von daher hatte ich eigentlich schon immer schwarze Schuhe. Jetzt ist es so, dass ich in meiner Schuhwahl relativ konservativ bin. Die gibt's, glaube ich, seit 2006, mein Modell. Und seitdem spiele ich das auch. Hab auch nicht vor zu wechseln. Hab zu Hause noch ganz gute Bestände von den Schuhen. Und solange die noch nicht komplett aufgebraucht sind, werde ich da auch noch, ja, weiter meinem Schuhwerk da treu bleiben.
Und wie viel Schuhe, Paar Schuhe verschleißt man denn so pro Saison?
Ich würde sagen, so 2-3 Paar Nocken und 4-5-6 Paar, 2-3 Paar Stollen und so 4-5-6 Paar Nocken. Ne? Also sagen wir mal 7-8 Paar pro Saison. ich habe noch 20, 30 Paar, also kannst du dir ausmachen, wie lange ich noch Fußball spielen kann.
Das leitet ja perfekt über zur nächsten Frage, weil dein Vertrag läuft im Sommer aus. Was machst du nächste Saison?
Ich hoffe, dass ich noch hier spielen werde. Aber das liegt natürlich nicht allein in meiner Hand. Das ist natürlich eine Entscheidung vom Verein, ob sie mit mir verlängern wollen. Ich kann nur sagen, dass ich mich hier bisher sehr, sehr wohl gefühlt habe und sehr gerne hier bleiben würde. Aber wie gesagt, ich kann nur versuchen, mich durch gute Leistung für einen neuen Vertrag zu empfehlen. Und dann muss natürlich der Verein entscheiden, ob sie weiter mit mir zusammenarbeiten wollen oder nicht. Das liegt dann nicht in meiner Hand.
Du bist jetzt ja auch nicht wirklich ein Wandervogel. Also ich meine, mit Paderborn, Gladbach, Werder 2 war nochmal ein kurzer Zeitstep. Da sind es ja so viele Vereine dann auch nicht in 10 Jahren. Würde dich denn zum Beispiel Ausland nochmal reizen? Oder gibt es irgendeinen Verein, wo du sagst, jetzt vielleicht Bayern mal außen vor, wenn die anrufen, dann gehe ich auf jeden Fall?
Ausland würde mich prinzipiell auf jeden Fall reizen. Aber ich glaube, dass es jetzt eigentlich noch... Also ich fühle mich eigentlich noch gut. Ich würde ganz gerne noch ein bisschen in Deutschland spielen. Das ist ja dann irgendwann, vielleicht kann das später nochmal kommen. Also ich fühle mich zumindest so, dass ich noch eine Möglichkeit ein bisschen auf dem Niveau spielen kann. Wie gesagt, ich hoffe, dass das für mich hier weitergeht, aber das liegt nicht in meiner Hand. Da müsst ihr dann den Sportdirektor fragen und den Trainer, ob die auch mit mir weiter zusammenarbeiten wollen. Das kann ich ja nicht entscheiden. Aber ich würde sehr gerne hier bleiben. Ja, das ist so.
Also ich glaube, wenn du im Milan eine Umfrage machen würdest, wäre durchaus die nicht nur absolute, sondern überabsolute Mehrheit der Leute auch davon überzeugt, dass das für dich hier weitergeht. Also da würden wir uns, denke ich, alle sehr freuen. Es gab diese schöne Situation, ich glaube, nachdem du letztes Jahr in 2 oder 3 aufeinanderfolgenden Spielen ein Tor geschossen hast, dass du sogar auf 2 oder 3 Covern gleichzeitig bei den Fanzines dann warst und man dich schon zum Boll-Nachfolger hochgeschrieben hat. Hast du das mitbekommen? Wenn ja, klar, schmeichelt das, aber...
Also, das habe ich schon mitbekommen und das ist... Das hat mich schon sehr gefreut. Also, ich glaube, weil so eine Anerkennung von Zuschauern und Fans, glaube ich, ich nenne es mal ein Stück weit, glaube ich, die ehrlichste Anerkennung ist, die man als Fußballer bekommen kann. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Das muss ich ganz ehrlich, so kann ich, glaube ich, auch so sagen. Also dass sowas, glaube ich, nicht die Regel ist im Fußball und man sich sowas wahrscheinlich auch erarbeiten muss. Deswegen hat mich das echt sehr gefreut und das kann ich auch immer nur wiederholen. Also das war schon tolle Sache für mich, glaube ich.
Ich habe auf der sebastianschachten.com-Seite habe ich auch ein Interview oder Fans fragen Sebastian heißt der Part. Da sagst du möchtest da nach deiner Karriere auch gerne im Fußball bleiben. Hast du da schon Pläne?
Ja, ich würde schon gerne Trainer werden. Ja. Also der Wunsch ist bei mir eigentlich sehr konkret. Wie gesagt, ob das nachher so hinhaut, da spielen ja viele Faktoren eine Rolle, aber ich kann mir schwer vorstellen, irgendwie nichts mehr mit dem Fußball zu machen, weil es schon irgendwie, also ist ja schon ein großer Teil meines oder von jedem Fußballer natürlich seines Lebens. Und ich glaube, ganz ohne werde ich mich sehr, sehr schwer tun, was gänzlich anderes zu machen. Aber man weiß natürlich nicht, wie es kommt. Aber Trainer ist schon so ein sehr, sehr konkreter Wunsch, den ich habe. Ja.
Hast du denn schon mal einen Trainerschein gemacht,
Jugendtrainer oder so? Ist sehr schwierig. Also du kannst als Profi, wenn du lange ja Profi warst, brauchst du in Anführungszeichen ja nur noch die BA und dann den Trainerschein machen, was natürlich in der laufenden Saison immer schwierig ist. Ich glaube, wenn ich jetzt unserem Trainer sagen würde, ich wäre mal kurz 3 Wochen weg für den Trainerlehrgang, könnt ihr euch ausmalen, was die Antwort ist.
Du warst so lange noch verletzt.
Hätte ich da direkt machen können. Allerdings stand da im Vordergrund, schnellstmöglich wieder fit zu werden. Und ein paar Jahre möchte ich schon noch ganz gerne spielen. Dafür macht es mir zu viel Spaß. Aber als nächsten Schritt dann für nach der Karriere Trainer ist ein konkreter Wunsch von mir.
Das, wenn man jetzt so rechnet, du bist jetzt 30, sagen wir mal, du spielst noch so 4 Jahre, dann ist
30
dann,
bin ich?
Nicht?
Ehrlich?
Müsste passen,
ne? Nein, stimmt schon.
In 4 Jahren kann dein Sohn dann in der G-Jugend anfangen, dann kannst du das ja direkt da übernehmen.
Ja, bisher spielt er mit Baggern und LKWs, da ist noch ein langer Weg zum Fußballer, aber das wäre natürlich ein Traum, wenn ich meinen eigenen Sohn irgendwann trainieren könnte.
Wünsche dir das nicht, das ist der Hass.
Nein, sagt dir das. Ja? Machst du das?
In Hand steht Ulzburg denn auch so im Moment?
Ja, G-Jugend, eigenes Turnier, 6 Mannschaften, wir sind 4. und 5. geworden. Als gute Gastgeber natürlich.
Hervorragend.
Egal. Ja. Passt hier nicht her. Ich habe auch nochmal in einem anderen Interview gelesen und da wurde es mir eigentlich erst so richtig klar, du hast ja schon mal Relegation gespielt. Oder genau. Du gespielt?
Ja, warst du im Kader? Ich war auf der Bank, ja. Also damals mit Gladbach in Bochum oder gegen Bochum. Ja, das war natürlich schon ein Erlebnis, was man nicht vergisst. Wir haben das damals in Bochum dann geschafft, den Klassenerhalt zu sichern. Man muss sagen, im Hinspiel war Bochum, glaube ich, die klar bessere Mannschaft. Wir haben dann gefühlt 98 Minuten durch De Camargo damals das Siegtor gemacht. Und das hat uns natürlich dann im Rückspiel sehr geholfen. Von daher habe ich an Bochum eigentlich ganz gute Erinnerungen. Es war schon so, dass uns damals eigentlich in der Hinserie eigentlich keiner mehr zugetraut. Ich glaube, als wir hier bei St. Pauli damals gespielt haben, hatten wir, glaube ich, 10 Punkte Rückstand und waren eigentlich schon ja fast sicher in der zweiten Liga, haben das nachher geschafft. Das ist natürlich dann, wenn du so lange Zeit dann unten drin warst, ein tolles Erlebnis, dann nachher so ja den Klassenerhalt zu sichern. Das hat natürlich die Mannschaft dann, glaube ich, im nächsten Jahr sind die Gladbacher dann Vierter geworden, natürlich brutal zusammengeschweißt. Ich glaube, so ein Erlebnis, das kannst du auch mit keiner Teambuilding-Maßnahme irgendwie wettmachen. Und das war schon ja ein Erlebnis, was man so schnell nicht vergisst. Ne?
Ich oute mich in dieser Sendung ja sehr regelmäßig als großer Fan der Relegation. Jetzt ist es aber natürlich so, dass ein Relegationsspiel in der zweiten Liga Richtung Liga 3 schon etwas ist, was die Nerven tendenziell eher anspannt.
Gut, das hat in Liga 1 für einen Verein wie Borussia Mönchengladbach, wird man auch nicht lockerer dadurch, das ist auch ganz klar. Also das ist, glaube ich, das spielt keine Rolle, ob das jetzt von Liga 1 in Liga 2 oder von Liga 2 in Liga 3 ist. Also das glaube ich nicht, dass da ein großer Unterschied ist.
Aber umgekehrt von Liga 2 zum Beispiel in Liga 1?
Das ist was anderes, mit Sicherheit. Und genauso von Liga 3 in Liga 2. Also ich glaube, dass in der Relegation immer der Verein, der aus der unteren Liga kommt, einen psychologischen Vorteil hat, weil er eigentlich nur was gewinnen kann.
So ja, wie Darmstadt jetzt.
Ja. Genau. Ne, die auch Darmstadt, die ja eigentlich im Hinspiel auch schon fast mausetot waren. Und dann sieht man jetzt auch, dass das schon, glaube ich, auch zusammenschweißen kann und die eine sehr, sehr gute Runde spielen jetzt. Ne? Und da gebe ich dir recht, ja, mit Sicherheit.
Ist das denn aber als Spieler etwas, wo man sagt, das sind so die Spiele, für die ich auch als Profi lebe, weil das halt nochmal so ein Sonderkick ist? Oder sagt man eigentlich, nee, das schaffe ich, ich bin eh schon so angespannt und die ganze Saison über nervlich so am Ende, dass ich jetzt die Relegation, das ist eigentlich too much?
Also wenn irgendein Spieler, glaube ich, wenn der sagen würde, das wäre too much, dann hätte er auch den falschen Job. Also ich glaube, das ist genau wie du gerade sagst, letztendlich will, glaube ich, jeder Spieler irgendwie vor ausverkauftem Haus lieber spielen als vor 3000 Zuschauern oder vor gar keinen von null Zuschauern. Also ich glaube, da ist es schon für einen Spieler, sowas ist schon ja eine tolle Gelegenheit, gerade weil man weiß, was man, wenn man das ja irgendwie schafft, auch irgendwie als Team, ja, würde ich einen super Erfolg dann irgendwie damit erreicht. Also ich glaube, da ist jeder Fußballer, also ich glaube, da kann mir auch keiner was anderes erzählen, ist für so ein Spiel, das ist schon toll. Aber was nicht heißen soll, dass wir dieses Jahr irgendwie ja in die Relegation kommen müssen. Ne? Also das ist ein super Wettbewerb oder ich bin auch ein riesen Freund davon. Aber ich hoffe und bin davon überzeugt, dass wir Stück für Stück da unten jetzt rauskommen.
Ist die nach oben eigentlich rechterisch noch drin? Das weiß der Übersteiger.
Natürlich. Bestimmt. Wenn du jetzt alles gewinnst, kannst du noch direkt aufsteigen. Aber ich würde natürlich auch lieber den Aufstieg durch die Relegation nehmen, einfach weil die Zusatzeinnahmen kommen und dann können wir den HSV direkt abschießen und fertig. Also wenn es nach mir geht, machen wir das so. Zur Not spiele ich aber auch die Relegation nach unten, wenn mir vorher jemand verspricht, dass wir die gewinnen, dann wäre mir das egal.
Ja, bei den Themen bist du doch eigentlich immer der Optimist.
Ich bin immer der Optimist, ja. Ich bin auch immer noch total tiefenentspannt, was den Klassenerhalt anbelangt, weil ich eigentlich denke, dass wir das in der Winterpause, wenn endlich wieder alle gesund sind, das, was Sebastian ja vorhin auch schon sagte, dass das Verletzungspech diesmal einfach unfassbar groß war auch, dass wir das in der Rückrunde ganz locker machen. Da lachen Sie mich
auch. Ich gucke jetzt gerade in Richtung Christoph Pieper, weil ich glaube, solche Statements hörst du von der Presse laufend. Also so Grundentspannung, wir machen das schon und so weiter. Nee, also eigentlich ist ja der Übersteiger dann ja die optimistische Pressefront, so ungefähr. Also wünscht man sich dann auch ein bisschen mehr Übersteiger generell in den Medien, ein bisschen mehr Entspannung?
Also ein bisschen mehr Übersteiger kann, glaube ich, jeder ganz gut gebrauchen.
Oh, danke.
Das ist das eine. Das andere ist natürlich, das ist jetzt schon, und da ist es medial tatsächlich so weniger optimistisch, das ist natürlich schon dieses Szenario, was passiert in dritte Liga? Was ist denn da überhaupt los? Und da würde ich Sebastian so ein bisschen widersprechen. Klar wäre es für Borussia Mönchengladbach schon ein starker Fall von der ersten in die zweite Liga. Aber ich glaube, dass man verhältnismäßig weich landet noch in der zweiten Liga. Wenn man hingegen von der zweiten in die dritte Liga absteigt, gerade was TV-Gelder angeht, da hat man am Ende des Tages rund um bei 10% von den Einnahmen, die man in der zweiten Liga halt bekommt. Und ich glaube, bei uns waren das jetzt irgendwie rund um 8 Millionen TV-Gelder. Und wenn man dann davon ausgeht, dass man in der dritten Liga nur noch 800.000 bekommt, dann weiß man auch, dass quasi die Etatplanungen dann ganz, ganz andere sind, dass man da halt natürlich vor ganz anderen Herausforderungen steht und sich dann natürlich relativ schnell die Frage stellt, wie geht denn das Ganze dann weiter? Ja, und weil hier gerade im Verein ja ganz viel passiert ist, infrastrukturell ganz viel passiert ist, da hängt aber natürlich auch viel dran und von daher ist es, glaube ich, also wäre ein Abstieg wirklich schon eine große Herausforderung für den Verein. Ich glaube zwar, dass der Verein und das Umfeld das auch bewältigen können und das auch hinkriegen können, durch dann wahrscheinlich sehr viele, sehr kreative Ideen und Maßnahmen, die dann wieder ergriffen werden müssten. Aber am allerliebsten hätte ich es halt irgendwie, wenn wir irgendwo zwischen 12 und 15 am Ende stehen, am 34. Spieltag keine Relegation machen müssen, sondern da ganz entspannt das Thema als Nichtabsteiger beenden.
Tja. Was mir gerade, bevor ich sie wieder vergesse, weil ich hatte sie schon wieder vergessen, durch den Kopf ging, ist noch so eine Frage. Ich glaube, bei BVB wurde es thematisiert, dass die Fans zu lieb wären und dieses ewige Angefeuere in sportlich schwierigen Situationen ja gar nicht die Leistung befördern würden. Du als Spieler, siehst du das ähnlich? Also ich habe mich in dieser Diskussion gefragt, was wollen die eigentlich irgendwie, wenn, ich meine, das ist so Pädagogik aus dem vorletzten Jahrhundert, wenn ich dahinter stehe und in den Arsch trete, läuft der ja auch nicht schneller. Wie sieht man das als Spieler?
Ich wollte eins noch ganz kurz, ich glaube, gerade stand im Raum, dass wurde gesagt, dass wir das locker schaffen oder die Überzeugung, dass wir das locker schaffen in der Rückrunde. Ich glaube, locker werden wir, wenn wir nichts schaffen. Davon müssen wir uns auch verabschieden. Also wird bis zum Ende wird das ein sehr, sehr harter Kampf, den Klassenerhalt zu schaffen. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir es hinbekommen. Auf deine Frage, Basti, ich glaube, wir haben eine junge Mannschaft. Ich glaube nicht, dass es förderlich ist, wenn jetzt gesagt wird, jetzt müssen wir den Jungs mal in den Arsch treten. Also natürlich ziehen wir auch im Training an und sprechen auch Fehler ganz klar an. Aber ich glaube, dass, wie du gerade schon sagte, das ist zu einfach, jetzt zu sagen, jetzt steht ihr unten, jetzt muss in den Arsch treten werden, jetzt steht ihr oben, jetzt kann gestreichelt werden. Also ich glaube, ein bisschen komplexer ist die Geschichte schon. Also, aber ich kann es ist ja auch nicht zum ersten Mal, dass ich diese Meinung höre. Das kann ich schon verstehen, dass man natürlich sagt, Mensch, jetzt müssen die Jungs mal richtig rangenommen werden, dass die auch wieder die richtige Einstellung zeigen oder so. Aber ja, ich glaube schon, dass wir auch intern die Fehler ganz klar ansprechen, die wir machen, und das, glaube ich, auch der richtige Weg ist.
Ist es denn überhaupt ein Einstellungsding? Weil ich habe dich jetzt heute eigentlich immer so verstanden, dass es das gerade nicht ist, weil du erzählst irgendwie so, in der Mannschaft stimmt's eigentlich, und du hast auch noch nicht erlebt, dass irgendwelche Spieler dann auch woanders...
Ja, das war jetzt so, weil du es gerade sagtest, dass du gesagt hast, die müssen mal richtig rangenommen, da hatte ich so ein bisschen, dass du vielleicht unterstellst, dass die Einstellung vielleicht nicht richtig stimmt und deswegen mal richtig die Jungs rangenommen werden müssen.
Ja, ich sehe das ja gar nicht so. Ich verstehe diese Diskussion eigentlich nicht mal, aber so, es kommt ja immer wieder hoch so, ja, die Mannschaft bemüht sich nicht richtig oder so, und das verstehe ich dann immer nicht, weil ich denke, die werden ja schön blöd, oder ihr werdet ja schön blöd, wenn ihr jetzt sagen würdet, ja, ist ja nur ein Spiel. Ja. So, von daher verstehe ich diese Diskussion nicht. Aber ich habe mich halt gefragt, wie das in der Mannschaft aufgenommen wird, oder ob das überhaupt ein Thema ist mit der Einstellung, von wegen, wir müssen morgen aber, keine Ahnung, 110% geben, und das weiß doch eh jeder.
Was Thema war, dass wir, ich glaube, dass, wenn diese Diskussion hochkommt, dass vielleicht, sag mal, dieser Eindruck durch einige Dinge auf dem Platz, vielleicht durch eine Körpersprache, manche Situationen entsteht, dass der Eindruck entsteht, dass die Einstellung vielleicht nicht stimmt, aber das weiß ich, also dass die Einstellung nicht stimmt, weiß ich von mir und von der Mannschaft. Ich glaube, die Mannschaft versucht immer alles zu geben. Was wir schon besprochen haben, dass wir natürlich einige Dinge, dass wir sagen, okay, als Beispiel, ein Ball geht zu weit, dass wir sagen, okay, der Stürmer versucht den trotzdem noch zu kriegen, auch wenn er vielleicht zu weit geht und ins Aus geht, weil das einfach nicht der Eindruck entsteht, man würde nicht alles geben, aber ich bin fest davon überzeugt, dass bei jedem Einzelnen die Einstellung stimmt, also das glaube ich einfach nicht und das lasse ich eigentlich nicht zu, weil dann hätten wir, glaube ich, auch den falschen Job.
Ist es da nicht sogar so, dass wenn man dem zu sehr nachgibt, das fand ich jetzt, du hast mich auch dran erinnert, wenn man das könnte, wenn man auf solchen Druck reagiert, auf die von wegen, ja, irgendwie, die geben nicht alles, was wie alles, das könnte ja auch zu so einer Art Showfußball führen. Also so male ich mir das jetzt aus. Also das heißt, dass man dann tatsächlich anfängt, die Kraft, die man eigentlich, von der man ja weiß als Profi, die braucht man für was anderes, dass man die dann aber zum Teil fehlt, auch dafür einsetzt, eben so aussichtslosen Bällen hinterher zu rennen, damit man den Leuten gefällt. Wäre das dann eine reale Gefahr auch?
Schwierig. Das glaube ich eigentlich nicht. Also ich glaube, dass bei St. Pauli, glaube ich, schon die Zuschauer, die Fans und letztendlich, glaube ich, auch die Jungs in der Mannschaft ein gutes Gespür dafür haben, dass hier kein Showfußball gespielt wird. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Wir sind hier nicht bei Real Madrid, wo ein weißes Ballett irgendwie auf den Platz gebracht werden muss. Ich glaube schon, dass hier immer noch, ja, wie man so schön sagt, ehrliche Arbeit belohnt wird, honoriert wird. Und ich glaube, das wird auch so bleiben und sollte auch so bleiben. Und ich sehe die Gefahr eigentlich, sehe ich nicht. Also denke nicht, ne.
Ja, ich meinte, was es ja auch gibt, um einen Vergleich zu bemühen. Es gibt ja jetzt ein Unternehmen, also es gibt ja so den Typ Arbeitnehmer, der halt immer den Schreibtisch voll hat und die ganze Zeit da am Rumrödeln ist, immer ganz lange bleibt und so weiter. Und das so signalisiert dann gerne auch mal dem oberflächlich schauenden Chef, oh, was für ein fleißiges Arbeitsbienchen. Der Kollege, der vielleicht den Schreibtisch aufgeräumt hat und seinen Kram irgendwie früher hinkriegt und so weiter, wirkt dann vielleicht nicht so fleißig. Also man, ne, die Frage, siehst du die Arbeit? Und da könnt ihr mir halt vorstellen, dass es im Fußball durchaus Situationen gibt, wo eben ein Spieler, der einfach ganz genau weiß, das hat einfach überhaupt gar keinen Sinn, diesen Ball hinterher zu laufen. Ich brauchte die Energie für den nächsten Sprint, der was bringt, der dann stehen bleibt, beim Publikum natürlich schlechter ankommt. Ne, das wäre dann so quasi das Gegenstück zum leeren Schreibtisch, zum effizienten Arbeit und so weiter. Und dass es dann vielleicht auch durchaus eine Überlegung gibt, zu sagen, komm, ich renne dem jetzt hinterher, weil ich muss die Arbeit zeigen. Sonst regen sich die Leute wieder auf.
Weiß ich nicht. Wir wollen einfach versuchen, jetzt am Wochenende das Spiel zu gewinnen und wenn wir das hinbekommen, dann müssen wir hoffentlich diese Diskussion nächste Woche dann auch nicht mehr führen, ob das halt gemacht wird oder nicht. Also
das ist jetzt, nö, also das war jetzt das auch wirklich jetzt, eher eine theoretische Frage.
Das, genau, also, das ist jetzt schon sehr, im Kopf sehr, gehabt, genau, sehr, unserer Mannschaft. sehr theoretisch und wie gesagt,
ja. Ich meinte damit nur, dass ich das, wenn man das alles konsequent weiterverfolgt, diese ganze Druck und Geschichte, dass es dahin führen könnte.
Ja, so. Gut. Druck hast du immer im Fußball. Das ist Teil des Geschäftes. Wenn du keinen Vertrag hast, hast du Druck. Wenn du im Abstiegskampf stehst, hast du Druck. Wenn du im Aufstiegskampf stehst, hast du Druck. Also ja, das können wir können es zu Ende führen, aber wir können einfach sagen, Leute, das gehört dazu zum Geschäft und wir machen das alle auch nicht erst seit gestern. Wenn wir damit nicht klarkommen, dann hast du wahrscheinlich auch nicht den richtigen Job. Das ist dann einfach so. So, und das, glaube ich, viel mehr weiß ich jetzt auch gar nicht, was ich sonst noch dazu sagen soll.
Ich habe gelesen, du kommst aus Hessen, Sören Gonter auch, und ihr kennt euch ja auch schon ein bisschen länger, weil auch aus Paderborn, glaube ich. Hm. Und ich habe gelesen,
also, ich bin in Hessen geboren, ich komme eigentlich aus Südniedersachsen, aus der Nähe von Göttingen. Bin nur in Hessen, weil das nächstgelegene Krankenhaus in Hessen war, in Hessen geboren. Also ich bin eigentlich Südniedersachse. Ah, aus dem Solling komme ich eigentlich.
Und ich habe gelesen, du hörst vorspielen gerne Musik. Und in der Kombination mit Sören Gonter frage ich mich natürlich, was sagst du zu Wilke Leandros?
Also, wie ihr euch vielleicht denken könnt, haben da Sören und ich, also da sind wir nicht immer einer Meinung, da gibt es auf jeden Fall Reibungspunkte, weil sich unser Musikgeschmack ja, leider nicht. Ich sag mal, es gibt eine geringe Schnittmenge in unserem Musikgeschmack. So, dabei möchte ich das auch belassen. Den Rest klären wir intern.
Dann sag doch mal, was du hörst.
Also auf jeden Fall höre ich Schlager und so nicht so viel. Eigentlich querbeet. Ich ich versuche eigentlich durch die Musik vorm Spiel einfach mich ein bisschen auf, ja, ein Stück weit abschotten, ein bisschen auf mich zu konzentrieren vorm Spiel. Geht es mir gar nicht darum, dass ich jetzt die super Playlist habe, sondern einfach, dass ich sage, pass auf, ich habe jetzt meine gewohnten Abläufe, dass ich sage, ich ziehe mich an, lass die Kopfhörer drin und ziehe die Schuhe an und dann gehe ich raus, gerade auch, weil aus dem Ghetto Blaster, wenn Gonny das macht, nicht mein Favorite rauskommt, wobei ich sagen muss, dass letzte Zeit hat Chauny das übernommen, da waren dann auch wieder gute Lieder dabei, aber mein wird ist dann auch ein bisschen konservativer als von der Musikgeschmack von den jüngeren Spielern, aber da werden wir wahrscheinlich eh keinen gemeinsamen Nenner hinbekommen, weil das zu sehr auseinanderdriftet, ja.
Auf welchem Konzert warst du denn zuletzt?
Auf welchem Konzert war ich zuletzt?
Also Helene Fischer war ja vor kurzem in der Stadt.
Da war ich nicht da. Ist schon verdammt lange her, dass ich mal auf einem Konzert war. Ich glaube, ich war mal, das ist aber noch zu Gladbacher Zeiten, hatte mich der Christopher Heimroth damals auf ein Pink-Konzert eingeladen. Da war ich mal. Die hatte damals, also hat mir super gefallen, das Konzert. Ja, tolle Ausstrahlung, die Sängerin. Und aber ich bin jetzt eigentlich relativ selten auf Konzerten, ne?
Dabei bietet Hamburg da so viel.
Ja, stimmt. Ja. Ja,
also Helene Fischer.
Helene Fischer ist immer schon her. Okay, aber Sören Gonta war bestimmt bei Helene Fischer.
Sören war bestimmt da. Genau.
Warst du eigentlich da, Mike?
Natürlich. Ich habe auch meiner Mama gesagt, sie darf mir die Blu-ray zu Weihnachten schenken.
Davon. Da muss ich aufpassen, nichts Falsches sagen.
Ja, ist ja auch so ein großer Fan. Ich stehe da drüber.
Ja, Helene Fischer hat ihren Schlagerfuzzi. Genau.
Nein, aber ich respektiere natürlich die Musik auch. Also das will ich damit jetzt nicht. Also ist ja toll, was die Frau für einen Erfolg hat. Und also das wollte ich damit nicht sagen.
Du musst sie wirklich nicht verteidigen. Alles genau. Gut. Okay. Wir haben vorhin, als wir hier zusammensaßen, Sebastian und ich, kam Thomas Meckel rein. Und der hat gesagt, oder als wir ihn gefragt haben, ob wir noch ein Thema haben, was wir dir mal präsentieren können, hat er gesagt, oh ja, red mal mit ihm über ACC Akut und Mucosolvan.
Ah, ich wusste, dass das kommt.
Erzähl mal.
Ich weiß gar nicht, wann das war. Das war,
gegen Union.
Das war gegen Union Berlin. Das stimmt. Das ist schon 2 Jahre her jetzt, glaube ich. Das war, als Maggie interimsweise damals den Trainerjob zum ersten Mal übernommen hatte und ich da mit einem leicht grippalen Infekt gespielt hatte und nach 10, 15 Minuten merkte, Luft kriegen ist nicht ganz so einfach und ich dann quer über den Platz geschrien hat, er solle mir mal irgendwie einen Hustenlöser geben, weil ich wie gesagt, schwer Luft bekommen habe und hat er dann auch gemacht. Da ist er extra, ich glaube, unser Physiotherapeut war es damals, extra zu auf meine Seite rübergekommen, hat mir den gegeben und ich glaube, wir haben das Spiel unentschieden gespielt damals, glaube ich.
2-2,
ja. Genau.
Matuschka.
Matuschka. Mario Saglik hat damals noch einen Pfosten getroffen, weiß ich noch. War ein gutes Spiel, glaube ich. Und ja, das ist so eine Anekdote, die wir beide, die haben wir auch immer wieder erzählt, wenn wir irgendwie mal, ja, über die vergangene Zeit reden. Ja.
Also er hat erzählt, dass Lennart T. angelaufen
oder kann auch sein.
Und ja. Überbracht hat, er solle mal ACC akut rüberbringen und genau. Maggie hat den Physiotherapeuten fragen wollen und hat dann in sich nochmal überlegt, ja, das kann gar nicht stimmen. Und hat dann wohl nochmal nachgefragt, ob das wirklich das ist, was du haben willst.
Genau.
Okay. Ja, sehr schön. Und seitdem neckt er dich mit Mucosolvan.
Genau. Okay.
Du hast schon gesagt, dein Sohn ist momentan im St. Pauli-Klatsch-Modus. Hast du selber einen Lieblingsfangesang? Möglichst ein von St. Pauli, wenn es geht.
Also generell finde ich, dass wir musiktechnisch sehr gut aufgestellt sind. Was jetzt natürlich nicht direkt ein Fangesang, sondern was man einfach, glaube ich, mit St. Pauli eine Art und Weise verbindet, wie mit kaum anderen Vereinen, ist natürlich die Einlaufmusik. Ne? Das ist so, also als ich das erste Mal, glaube ich, mit 18 damals hier am Millerntor war, da gespielt habe, da hast du schon irgendwie Gänsehaut bekommen. Ne? Das, wenn die Hells Bells dann kommen, das ist irgendwie, das gehört hierher, wie vielleicht, mir fällt gar kein anderer Verein gerade ein, der so eine so ein Alleinstellungsmerkmal irgendwie hat. Das ist schon was Besonderes und das macht irgendwie auch, ja, also das macht schon Lust auf mehr. Ne? Das ist also jedes Mal auch wieder. Ich glaube, letzte Saison habe ich bei irgendeinem Spiel beim Einlaufen mal zu Schnecke, da ist Schnecke. Das haben wir jetzt. Wir haben es jetzt hier. Ich weiß nicht, wie viele Spiele haben wir jetzt hier für St. Pauli zusammen gemacht. Aber jedes Mal wieder geil, irgendwie, ne? Wenn du da einläufst. Und das ist schon ein Stück weit besonders. Ne?
Ertappt man sich beim Spiel irgendwann, dass man im Kopf mitsummt? Ich weiß zum Beispiel von Ralf Gunersch, dass er immer sagt: Für mich ist das Spiel also sowohl heim als auch auswärts immer erst losgegangen war, wenn das Osame durch war. Da habe ich natürlich immer gedacht, mein Gott, in den ersten 30 Minuten waren wir hinten nackt. Aber hast du sowas auch, dass du während des Spiels irgendwie Gesänge wahrnimmst oder blendet man das komplett aus?
Also bewusst nicht. Es kann sicherlich mal eine Situation geben, wo irgendwie eine Verletzungsunterbrechung ist oder, und man das mitbekommt, aber bewusst habe ich das auf dem Platz eigentlich nicht. Natürlich kriegt man eine Stimmung mit, aber ich kann mich an keine Situation erinnern, wo ich auf dem Platz jetzt bewusst irgendwie ein Lied mitgesungen habe. Aber selbstverständlich, wenn ich natürlich nicht im Stadion war, dann wenn ich nicht gespielt habe, sondern auf der Tribüne war, dann natürlich schon und dann genießt man das auch, ja. Das heißt, aber auf dem Platz ist man schon irgendwie ja aufs Spiel fokussiert und auf die Situation, da nimmt man dann ja nur so, ich würde sagen, so, also so geht's mir zumindest, so Stimmung nimmt man wahr, ne?
Wie ist das jetzt mit dem Loch in der Nord? Ist das irgendwie das Spielen anders?
Ja, finde ich sehr bizarr. Anders? Also ich finde das komisch. Ich finde das richtig komisch. Es musste gemacht werden, aber es ist so ein bisschen, als ob irgendwie ja, ein Stück so rausgerissen ist. Und das, ich mag es nicht. Ich glaube auch nicht, dass es gut ist für uns, weil ich denke, wenn das Stadion komplett geschlossen ist, ist es für uns als Mannschaft besser, weil es einen anderen Eindruck auch auf den Gegner hat, glaube ich. Auch wenn ich schon gehört habe, dass damals der Aufstieg realisiert wurde, als der eine Seite gar nicht da war. Aber ich finde es einfach nicht gut. Aber es muss halt jetzt gemacht werden und ich hoffe, dass die Jungs das schnell hinbekommen, ja.
Christoph, hast du einen Lieblingsfangesang? Jetzt sing nicht irgendwas von Schalke.
Also ich sing mit meinem Sohn ganz oft. Der ist jetzt auch, also der hat ein Riesenproblem gerade, weil er ist irgendwann aufgewacht, ohne dass wir irgendwas unterfüttert hätten damit oder so, und sagt so, ich bin Matti Czorna. Und ihm jetzt beizubringen, dass er, also zumindest jetzt im Moment nicht spielt, das ist schwierig, das ist das eine. Und wir sind hier mit wir sind immer für dich da, fandst du jedem Spiel, na klar und so, da stehen wir beide so ein bisschen drauf und dann machen wir so Wechselgesang. Versuchen wir. Also
fängst du an oder fängt er so
an? Ich fange an, er kann das aber ganz gut zu Ende bringen. Wir haben das jetzt bei der U23 mal getestet, das war ganz gut.
Also verlieren wir den nicht an Schalke, das ist ja schon mal viel wert.
Ich könnte jetzt natürlich der Wahrheit die Ehre geben und sagen, ja, seit seiner Geburt ist er Mitglied beim FC Schalke 04. Allerdings nicht auf meinem Mist gewachsen, das haben meine damaligen Arbeitskollegen übernommen. Ich hätte ihm da tatsächlich so ein bisschen freie Hand gelassen. Also ein paar Sachen gehen nicht, das ist ganz klar. Wenn die Oma kommt und sagt, ich nehme dich mit zu Borussia, das geht nicht. Das wurde auch schon unter Androhung größter Sanktionen irgendwie verboten. Nee, aber also ich glaube, der ist da ganz gut aufgestellt. Also ich finde jetzt irgendwie Schalke und St. Pauli finde ich jetzt nicht so schlechte Wahlmöglichkeiten.
Ja, das geht schlimmer, ja.
Was schwebt dir dabei jetzt im Kopf vor?
Naja, hier 10 Kilometer außerhalb der Stadt und so.
Eintracht Vorder steht.
Die auch.
Gibt's da noch was?
Nee, okay.
Während du suchst, kann ich ja nochmal fragen, weil wir es gerade von Stimmung hatten. Gerne geführte Diskussion in Fankreisen ist, dass die Dauergesänge der Ultras die Mannschaft angeblich einlullen. Wenn du sagst, du nimmst Stimmung wahr, was kriegst du da insgesamt mit? Ist es eher so laut versus leise oder?
Was meinst du laut versus leise? Also
naja, wie weit geht das Stimmung mitkriegen? Kriegst du mit, ob Alarm ist oder eben gerade mal kein Alarm, oder kriegst du auch mit, in welche Richtung sich das musikalisch gerade bewegt, ohne jetzt das Lied identifizieren zu können oder so, oder?
Ja, ich würde schon sagen, dass du einfach, also wenn du im Spiel natürlich, wenn wir gute Aktionen haben, dann merkst du schon, dass natürlich die Stimmung dann irgendwie aufgeheizter ist, als wenn du gerade 3-0 hinten liegst. Aber wie gesagt, ich nehme die Gesänge jetzt nicht 1-1 wahr auf dem Platz. Da bin ich, glaube ich, dann zu sehr fokussiert auf das Spiel. Also deswegen ist es jetzt auch schwierig, zu der Diskussion jetzt mich da von dir zu äußern. Also ich finde generell, dass die Stimmung überragend ist bei uns. Und natürlich, gibt es auch natürlich immer ein Stück weit Unterschiede, wenn du ein enges Spiel hast, wenn du vielleicht ein Abendspiel hast, wenn du einen Sieg einfährst oder wenn du verlierst. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen würden uns ein Großteil der deutschen Vereine beneiden oder beneidet uns um die Stimmung, die wir zu Hause haben. Mhm. Und da denke ich, dann sind es dann vielleicht auch ein Stück weit hausgemachte Probleme. Also, dass wir uns über solche Dinge dann unterhalten, sehe ich sogar eher positiv, weil woanders müssen sie sich unterhalten, dass sie gar keine Stimmung haben. Also das, ja, so will ich das sehen.
Ich gehe mal davon aus, dass du die nächste Frage mit nee, natürlich nicht beantwortest, aber ich stelle sie trotzdem. Liest du deine Kickernoten?
Also nicht bewusst, aber man kriegt natürlich, du kriegst natürlich immer auch irgendwie was mit über Freunde oder bei uns haben ja auch der eine oder andere Spieler bringt die da mit. Also das klar, das kriegt man schon immer mit, ja. Warum, was?
Nee, ich.
Achso, das ist einfach eine Frage.
Generell, also ja, ich habe halt gelesen, letztes Jahr hattest du hier sogar mit, zumindest zu dem Zeitpunkt, als dieses Turnier da bei Hessen-Kassel war, hattest du einen Schnitt von 2,83 und warst bester St. Paulianer an der Stelle. Und jetzt habe ich natürlich immer noch diese Robert-Enke-Diskussion im Kopf und dann sehe ich halt, dass du bei RB Leipzig zum Beispiel eine glatte 6 bekommen hast. Macht man sich da auch mal Gedanken, was für Leute eigentlich solche Noten vergeben oder lässt sich das dann kalt?
Also, naja, ich sag ja immer, dass du als Spieler auch immer abhängig bist vom Mannschaftserfolg. Also du kannst, wenn du 4-0 oder 4-1 verlierst, dann brauchst du als Abwehrspieler nicht davon ausgehen, dass du dann eine 1 plus bekommst, ne? Es ist natürlich schon so, dass sagen wir mal so, als junger Spieler hat es dich noch mehr beschäftigt als vielleicht jetzt, wenn du das Ganze schon ein paar Jahre mitmachst. Aber man freut sich natürlich trotzdem immer mehr, wenn man eine bessere Note bekommt. Das ist auch ganz klar. Ne? Aber ja, also wie gesagt, man lernt dann auch ein Stück weit mit umzugehen, aber man freut sich natürlich immer, wenn man positiv bewertet wird. Das ist auch ganz klar. Aber es gehört halt zum Geschäft auch dazu. Und wenn du, wie wir momentan, auf dem Abstiegsplatz bist, dann kannst du halt nicht davon ausgehen, dass du hier unheimlich toll bewertet wirst. Ne? Und das muss man dann ein Stück weit auch abschütteln, ne? Oder halt nicht an sich rankommen lassen als Spieler. Und das, ich denke, das lernt man auch mit den Jahren. Und das ist so, ne?
Gibt es denn andere Statistiken, die du dir anschaust?
Also, ich meine, wir kriegen ja immer nach den Spielen die Statistiken, wie viele Laufdaten, wie viele Sprints wir gemacht haben und diese ganzen, wie viele Ballkontakte, diese ganzen Statistiken, wobei ich eigentlich ist ein Freund davon bin, diese Statistik nicht zu hoch zu hängen. Ich habe jetzt eine Statistik, dass Bayern München am wenigsten läuft und nicht mal die Hälfte seiner Zweikämpfe in der ersten Liga gewonnen hat. Wo sie stehen, das wissen wir alle. Wie viele Gegentore sie bekommen haben, wissen wir alle. Und wie oft sie verloren haben, wissen wir auch alle. Also von daher ist Fußball, glaube ich, immer noch eben nicht nur Statistik, wie vielleicht ein amerikanischer Sport, wie vielleicht ein Baseball oder wo du alles in irgendeine Statistik reinpacken kannst. Im Fußball ist es halt, du kannst 80% deiner Zweikämpfe gewinnen und verlierst 2 vom Tor und du liegst 2-0 hinten. Also dazu ist der Sport, glaube ich, zu komplex, aber wir kriegen die trotzdem natürlich mit, ne?
Als wir Fabian Bolder hatten, hat er die lustige Geschichte erzählt und ich weiß es nicht mehr, wer es war, ob es Sören Gonter war.
Ich glaube Sören Gonter.
Während der Ball gar nicht im Spiel war, durch den Mittelkreis einmal durchgesprintet ist. Das war dann nachher der schnellste Sprint des Spiels.
Ja, siehst du, das sagt dann, glaube ich, unterstützt dann vielleicht das, ne, dass du halt nicht alles in eine Statistik reinpacken kannst. Für viele Dinge ist es mit Sicherheit gut, wenn du, als Mannschaft jedes Mal 10, 15 Kilometer weniger läufst als der Gegner, dann bist du entweder wieder so gut wie Bayern München oder halt vielleicht nicht fit. Das kann man dann vielleicht ein Stück weit daraus lesen, aber ich würde generell eine Statistik einfach nicht zu hoch hängen, weil Fußball ein Ergebnissport ist und wenn ich das Spiel gewinne, dann kann ich meinetwegen auch in jeder Statistik auf dem letzten Platz sein, dann ist mir das dann auch egal.
Wir haben mit Blick auf Sonntag haben wir eine Statistik vorher noch rausgekramt, nämlich die bisherigen 4 Pflichtheimspiele, die der FC St. Pauli gegen Darmstadt gemacht hatte, wurden alle 4 gewonnen und in allen
3
4
Toren, glaube ich,
haben wir 3 Tore geschossen.
Genau.
Wie viele Tore schießt du denn Sonntag?
Also ich bin damit zufrieden, wenn wir das Spiel meinetwegen in der 95. Minute durch ein dreckiges Tor, wie man so schön sagt, für uns entscheiden. Ich glaube, dann spielt es auch keine Rolle, wer das Tor macht. Klar würde ich mich freuen, wenn vielleicht der Ball diesmal nicht an Pfosten geht, sondern ins Tor. Aber ich glaube, letztendlich wird es dann jedem uns in der Mannschaft egal sein, wer das Tor gemacht hat, wenn wir das Spiel gewinnen. Also, und das steht natürlich für uns momentan im Vordergrund und nicht, wer wann oder wie im Tor schießt.
Ich glaube, ich habe noch eine Frage hier von FC St. Radi auf Twitter, der Drunken Sailor, der da fragt, warum gelingt es nicht, über Standards zurück ins Spiel zu kommen? Besonders Ecken sind häufig Vorlagen für den Gegner. Trainiert ihr momentan Standards gezielt?
Es war jetzt schon in den letzten Wochen, dass Maggie das auch als Thema ausgerufen hat, dass wir das jetzt auch in der nächsten Zeit und dann auch in der Vorbereitung auf die Rückserie dann auch vermehrt noch trainieren wollen, weil wir eigentlich ja viele kopfballstarke Spieler drin haben und auch mit Dennis Daube zum Beispiel jemand, der überragende Standards schießen kann, und wir da schon auch mehr ja Gefahr und mehr Tore draus ja machen wollen. Aber klar, spielen natürlich auch immer 11 Gegner auf dem Platz, die das verhindern wollen und die natürlich auch ja gucken, was wir vielleicht an Varianten vorhaben und das versuchen zu unterbinden. Aber prinzipiell wollen wir auf jeden Fall dort noch ja gefährlicher werden. Das ist auch ein großes Thema bei uns, ja.
Ich habe noch eine letzte Frage, weil ich habe mich total gefreut, als Ante Budi mir verpflichtet wurde und beim ersten Spiel in Aalen jeden Ball, den er bekam, habe ich gedacht, boah, ist der großartig, wie der den Ball annimmt. Der setzt sich ja momentan nicht durch. Kann man dem im Training irgendwie helfen? Siehst du das auch so oder denkst du, der wird das schwer haben?
Nein, also meine schwer haben wird, also hat es jeder im Profisport, aber ich glaube, dass Ante seine Zeit oder die Zeit von Ante auf jeden Fall kommen wird. Ich glaube, dass er so ein bisschen, ja, wie sagt man so schön, so ein bisschen einen Brustlöser braucht, dass er jetzt sein Tor macht, um auch so ein bisschen ja, dann vielleicht ein bisschen mehr Selbstvertrauen zu bekommen. Er hat überragende Fähigkeiten, ist natürlich auch noch ein junger Spieler und momentan, gerade in den letzten Wochen, wo wir als ganze Mannschaft ja nicht gut gespielt haben, da sieht jeder Einzelne auch nicht gut aus. Das geht beim Torwart los und hört beim Stürmer auf. Wenn du oben stehst und jedes Spiel 3-0 gewinnst, dann hat der Stürmer 500% nicht. Wenn er 2 davon reinmacht, sagen alle, oh, super. Und momentan ist es, da hat er vielleicht 1 oder maximal 2 Chancen. Und wenn die dann nicht reingehen, dann wird gesagt, oh, guck mal, der macht seine Tore nicht. Also, das ist so eine Situation, in der wir momentan sind, ist für alle schwierig. Und dann natürlich gerade für jemanden, der, aus dem Ausland kommt, wenig Deutsch spricht, obwohl er eigentlich, ja, natürlich daran, ja, er übt das fast jeden Tag, also er spricht schon dafür, dass er erst so kurz da ist, spricht er schon gut, aber da ist natürlich klar, dass es dann noch nicht so ineinander greift vielleicht. Und ich glaube, wenn wir als Mannschaft wieder besser auftreten, wird Ante auch, da werden wir an ihm noch sehr, sehr viel Spaß haben. Da bin ich fest von überzeugt.
Das heißt, in meinem Comunio oder Comduo-Kader sollte ich noch
auf jeden Fall behalten.
Sehr gut, mache ich. Habt ihr noch was? Ich wäre mit meiner Liste soweit durch.
Du hast alles abgefeiert, was ich noch im Kopf hatte, von daher.
Entschuldigung. Noch. Ja, dann bedanke ich mich sehr für eure Zeit heute. Wünsche euch noch einen schönen Abend und dann denke ich mal, sind wir uns alle einig, dass am Sonntag 3 Punkte gegen Darmstadt herkommen und dann wird das alles schon viel gelassener sein.
Absolut. So sieht's aus.
Schönen Abend noch. Ciao, ciao.
Ebenso.
Danke.
Tschüss. Danke und tschüss.